Wer redet, ist nicht tot.
Na, das ist ja eigenartig. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geil urbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Denn hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und,
Klein.
Wie ist er noch?
Klein.
Ah ja, ja, Holger Klein, genau.
Wer ist ja,
Mensch,
wann
Holger.
Wann hatten wir die letzte Serie? April,
her, oder?
März, April?
Es war tatsächlich April. Ich habe vorhin nachgeschaut, Es war der 17. April.
Mhm.
Eigentlich haben wir diese Folge aber bereits im März aufgenommen. Das dauert ein bisschen länger immer, bis wir die veröffentlichen, bis du die veröffentlichst. Und das bedeutet, dass wir sage und schreibe nahezu ein ganzes halbes Jahr pausiert haben.
Ja, und das war auch kurz, nachdem wir die aufgezeichnet hatten, ist diese Sache mit meinen Eltern so eskaliert.
Mhm, genau.
So, dass ich irgendwie ständig was anderes zu tun hatte und hier noch und da noch und das noch. Und ja, und jetzt bin ich quasi wieder zurück. Quasi. Also auch so seelisch bin ich wieder zurück.
Bist du wirklich wieder da? Also bist du wieder am Ausgangspunkt? Warst du da, wo du schon mal warst? Oder bist du jetzt transformiert durch diese sehr krasse Erfahrung?
Beides, würde ich sagen. Also wirklich ein bisschen beides. Also ich denke mal, für den Fall, dass es mich transformieren sollte, wird das sicherlich noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt wirklich... Also ich habe immer gesagt, das ist wie so ein Unfall, hinter dem du seelisch nicht hinterherkommst. Und wir waren gerade drei Wochen noch im Urlaub. Ich habe nichts gearbeitet und habe nur gelesen und doof rumgesessen und die Sonne auf meinen Bauch scheinen lassen. Also ich bin jetzt seelisch hinterhergekommen. Jetzt.
Mhm.
So. Jetzt bin ich, ne? So. Und jetzt kann ich anfangen, auch ernsthaft drüber nachzudenken, was da passiert ist und gemacht hat und was es vielleicht auch nicht mit mir gemacht hat. Das ist ja vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter. Aber also ich bin jetzt da, aber wo es jetzt hingeht, keine Ahnung. Ich muss auch noch ein paar Sachen, das Haus muss noch verkauft werden. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die ich aus dem Haus noch rausschaffen muss. Ich muss noch mal auf Dienstreise. Im Moment ist es noch ein bisschen stressig alles. Und so, ich sag mal so, tatsächlich ziemlich genau ab dem 1. Oktober, also wenn das Wetter scheiße wird, bin ich zumindest strukturell dann wieder da, wo ich vor 2 Jahren schon mal war, so ungefähr.
Mhm.
Also weil vor 2 Jahren ging das ja los, diese Geschichte mit meinen Vergreisen. Also wer es nicht mitgekriegt hat, meine Eltern haben mittlerweile beide Pflegegrad 3, haben es in ihrem alten Haus, in ihrem Einfamilienhaus, konnten sie nicht mehr existieren. Wir haben es geschafft, einen Heimplatz zu finden für beide gleichzeitig, was so ungefähr ist wie ein Sechser im Lotto. Und angefangen hat das aber tatsächlich vor ziemlich genau 2 Jahren. Also der Anfang vom Ende war vor ziemlich genau 2 Jahren, sagen wir mal so.
Ja.
Also so, ne, Überblick verlieren, Sachen vergessen, komischer werden, nicht mehr so gut zu Fuß sein und so. Das habe ich auch, als ich das Haus ausgeräumt habe, gemerkt, dass vor ziemlich genau 2 Jahren die Dinge, die so eingefroren waren und eingekocht waren und so, das hat vor 2 Jahren aufgehört. Weißt du?
Mhm.
So, du hast dann Marmelade gefunden. Ah, guck mal an, da ist noch Obst von 2022, aber keine Marmelade mehr nach 2021. Weißt du, so irgendwie.
Ja, ja, ja.
Solche Geschichten.
Ich finde das alles total interessant, weil das fällt ja zusammen mit Corona. Also der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt der Anfang vom Ende, also die ersten Zeichen kamen, jetzt bezogen speziell auf deine Eltern.
Ja.
Aber gesamtgesellschaftlich ist das ja auch schon mal gefallen, diese Formulierung, als die Krise kam und vieles sich zu verändern begann. Also allen war eigentlich klar, jetzt verändert sich, jetzt beginnt die Welt sich zu verändern in grundlegender Weise. Aber wir sehen die Veränderung noch nicht. Wir wissen nur, das hat jetzt angefangen. So. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, also ich habe das damals auch gedacht,
so Makro,
das ist der Anfang
Makro,
vom
Mikro.
Ende. Ja, das ist so Makro-Mikro bisschen, genau. Aber das war bei mir tatsächlich auch so, dass ich dieses Gefühl hatte und jetzt nach diesen 2 Jahren stellt sich heraus, dass tatsächlich so mein ganzes Leben ein bisschen wegbröselt auch. Also das Leben, das ich hatte, ja. Also das sind jetzt keine großen Sachen, nichts, wo man sich Sorgen machen müsste oder so. Mhm. Aber vielleicht sind es ja doch die großen Sachen. Vielleicht sind das eben diese kleinen Dinge, von denen man hinterher weiß, dass die großen Dinge waren. Und das sind einfach so Sachen wie das, dass so Freunde, die ich hatte, dass die jetzt endgültig weggezogen sind und ich nicht mehr auf sie bauen kann. Die sind einfach nicht mehr in meinem Leben. Dann hat die Corona-Krise bewirkt, dass ich gar nicht mehr an Schulen lesen konnte, dass ich gar keine Veranstaltungen machen konnte, was wiederum dazu geführt hat, dass mein Buch nach 12 Jahren im Handel eingestellt wurde.
Och.
Und ich kann jetzt keine Lesungen mehr machen, zumindest keine, wo ich meine Bücher anbieten könnte, weil die jetzt alle halt weg sind. Und ich muss jetzt überlegen, oh Scheiße, was passiert jetzt? Ja, und lauter so kleine Sachen, die mir gerade das Gefühl geben, okay, krass, der Prozess ist vollzogen, jetzt weiß ich, wie das Ende ausschaut und wie es sich anfühlt.
Das ist aber auch natürlich was, es gibt ja so diesen Begriff der Komfortzone, der sehr oft missverstanden und falsch benutzt wird. Also unter der Komfortzone versteht ja die Psychologie diejenigen Handlungen, Einstellungen, Emotionen und Zustände, die du so hast und die du hast, ohne dass du darüber nachdenkst, dass du sie hast. Also die sind halt einfach so. Ne? Also das beste Beispiel oder einfachste Beispiel ist immer, dass du nachts in deiner Wohnung die Lichtschalter findest. Das ist Comfort Zone. So. Und verlass mal deine Komfortzone heißt halt nicht, krieg mal deinen Arsch hoch und mach Sport, sondern verlass mal deine Komfortzone heißt, mach mal was, das dazu führt, dass du wieder drüber nachdenken musst, wer du bist und was du machst.
Ja, so. Genau.
Und das, was du da gerade beschrieben hast, hört sich ein bisschen so an, als hättest du dich aus deiner Comfortzone rausgeholt. Weil da warst du halt drin, Buch war da, absolut. Ich habe gelesen, ich habe dies, ich habe das und so. Ja,
ja, das Leben, was uns selbst läuft. Ja, ich habe überall habe ich alles auf dem Silbertablett gereicht bekommen. Hier kommen Sie zu der Lesung, hier ist eine Einladung. Wir wissen ja, wer Sie sind. Und jetzt bin ich wieder niemand und muss halt schauen, wie mache ich ein Produkt aus mir. Ich habe es jetzt hässlich ausgedrückt, aber so fühlt sich das an.
Von also irgendwas müssen wir alle leben. Also so,
ja, genau.
Ne? Ja. Und witzigerweise ist das auch das Ergebnis der, ich sag dann mal eher der letzten beiden Jahre, natürlich der letzten 6 Monate ganz besonders intensiv. Das hat mich auch aus meiner Komfortzone rausgeholt, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Bisher war es so, also, und es ist auch immer noch so, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich habe unglaublich viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich bin unglaublich privilegiert durchs Leben gegangen bisher. Selbst an den Stellen, wo ich gescheitert bin im Leben, wo ich sogar richtig hart gescheitert bin, an Drogen in den 1990er Jahren, habe ich immer noch mehr Glück im Unglück gehabt als die meisten anderen Menschen, die ich so kenne und die ich mir vorstellen kann. Das war jetzt vorausgeschickt. Aber ich habe auch immer zumindest die Illusion von Kontrolle über meine Außenwelt gehabt. Nicht über nicht Selbstwirksamkeit. Ja, hätte ich Selbstwirksamkeit, ginge es mir anders. Es war immer aber die Illusion von Kontrolle über das Außen. Das, ich habe das mal so genannt, dass ich gesagt habe, es gibt 2 Arten von Probleme. Die einen lassen sich lösen, indem man sie mit Geld bewirft und die anderen sind keine Probleme. Entschuldigung, anders. Die einen lassen sich lösen, indem man sie mit Geld bewirft und die anderen sind echte Probleme. So.
Ach so, echte Probleme.
Entschuldigung, Quatsch. So. Und das war jetzt zum ersten Mal in meinem Leben,
dass ich ein Problem
vor mir hatte, das sich mit keinem Geld der Welt hätte lösen lassen. Das ist eigentlich das Interessante. Du kannst versuchen, ne? Also ich brauchte, ganz einfach, ich brauchte ein Doppelzimmer für meine Eltern. Das gibt es nicht. Gut, jetzt hätte man natürlich, ne, wären wir jetzt Multimillionäre, dann wäre natürlich was gegangen. Ne? Dann hätte man sich jede Menge Personal in Souterrain-Wohnungen oder sowas besorgt. Oder so. Aber das ist ja völlig unrealistisch. Aber so mit meinen normalen Mittelschichtsmitteln war dieses Problem nicht lösbar. Und das war jetzt auch mal wieder, das war wirklich völlig neu für mich. Also da, darum ist das auch jetzt noch total unwirklich, dass das Problem gelöst ist. Und zwar besser, als man es sich wünschen könnte.
Ja.
Oder besser, als ich es mir gewünscht hätte oder hätte vorstellen können. Irre, ja. Naja. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht hat die Pandemie und der Nachgang und weiß der Geier was uns aus unseren Comfortzones ein bisschen rausgeholt.
Ich denke gerade immer noch nach über diese Probleme, die sich mit Geld lösen lassen und solche, die sich nicht mit Geld lösen lassen. Weil im Grunde war ja dein Problem abstrakt gesehen schon eins, das man mit Geld lösen lässt. Ich denke gerade, was sind denn Probleme, die sich wirklich nicht mit Geld lösen lassen? Und das wären ja wirklich, das wäre so die Kategorie der existenziellen Probleme. Ja. Mit anderen Worten, der Tod. Das
Deine Eltern weigern sich kategorisch, das Haus nacheinander zu verlassen. können aber gleichzeitig nicht in diesem Haus existieren. Mhm. Das ist ein Problem, ja, das ich das mit Geld nicht lösen kann.
Das ist ein existenzielles Problem auch.
Ja, ja, genau.
Ja, definitiv. Genau.
Und es gibt natürlich jede Menge Probleme, die du mit Geld bewerfen kannst, um sie zu lösen, aber du hast das Geld halt nicht.
Ja.
Also das ist natürlich, ne, also ich sage jetzt nicht, also, ja, jedes Problem ist lösbar, man muss nur genug Geld drauf finden. Nee, jedes Problem, das ich mit genügend Geld bewerfen kann, ist lösbar. Das ist völlig klar. Also ne, sobald du nicht genug Geld hast, ist das Problem auch ein echtes Problem.
Ja, das sind, was ist mit psychischen Problemen, die kann man ja auch nicht mit Geld bewerfen. Das sind ja auch so Transformationsprozesse, die da, wo ganz viele Sachen zusammenwirken müssen, damit das gnädigerweise für dich gelöst wird. Also glückliche Umstände, weiß nicht, bestimmte Reflexionsprozesse kann man auch nicht mit Geld lösen.
Ja, kommt drauf an.
Klar, du kannst den Problemen auf die Sprünge helfen, indem du einen guten Therapeuten dir kaufst.
Zum Beispiel.
Das stimmt auch wiederum. Ja.
Oder indem du es so wie bei mir. Ich hab eine Therapeutin gesucht, ich habe bei einer angerufen und zwar bei der, zu der ich wollte und hatte halt auch das Privileg, und das ist natürlich letztlich auch irgendwo ein ökonomisches Privileg, dass ich sagen konnte, geben Sie mir einfach den nächsten freien Termin. Egal, wann der ist. Ich werde den Rest meines Lebens um diesen Termin herum gestalten.
Mhm.
Kann auch nicht jeder.
Ja, so ist es.
Also darum sage ich, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Und mir ist jetzt auch tatsächlich, scheint mir schon wieder die Sonne aus dem Arsch, obwohl dieses Ding mit meinen Eltern wirklich, das war, als wäre ich gegen eine Wand gerannt.
Also du hast dich auch ausgebremst gefühlt.
Ich bin dann, als ich nach Hause kam, als ich das erste Mal wieder in Berlin war, vor 6 Wochen war das, glaube ich, lief ich meiner Nachbarin über den Weg und die sagte nur, boah, siehst du fertig aus. Mhm. Das hat mich komplett
ausgebremst. 10 Jahre älter.
Ja, ich war echt, ich habe Augenringe gehabt, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen.
Kein Haar mehr übrig. Auf dem Kopf.
Die 3 Haare, die ich noch im Kopf hatte, alle grau.
Überkreuz. Ja.
Schlagartig ergraut. Man kennt das ja aus diesem einen Lied. Ja. Na, jetzt sind wir wieder da. Und gucken wir mal, wie schlampig wir produzieren. Ne?
Ja.
Dingsbumsmäßig. Wollen wir mal? Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich habe die Blindheit sehr vermisst. Es ist ja das einzig Stabile in meinem Leben derzeit.
Ja, stimmt. Lesungen ist nicht mehr. Kannst du das Buch denn jetzt irgendwie im Selbstverlag rausbringen? Ist auch arm.
Ja, kann ich. Das kann ich machen, weil ich habe ja die Rechte zurückbekommen. Ich bin nur viel zu faul, um mich drum zu kümmern. Und das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt an den Schulen nichts mehr verloren habe. Es ist halt nur ziemlich scheiße, wenn die Kinder zu einer Lesung von mir kommen und dann sagen alle, wir wollen das Buch haben. Und ich sag denen, weißt du, eben habe ich denen noch gesagt, ich bin eine Autorin.
Ja, und dann hast du nicht mal ein Buch.
Der zweite Satz ist, ich kann euch kein Buch als Beweis vorlegen. Könnt ihr euch genauso gut was vom Handy aus meiner Notizen-App vorlegen.
Ich schicke euch ein PDF.
Das geht halt nicht.
Ich schicke euch ein PDF, genauso wie der Verschwörungstheoretiker, der draußen vor der Schule steht. Ja, nee, schwierig, ja. Und wenn du, also hat sich das nicht mehr verkauft oder warum?
Weißt du, das hat sich eigentlich sehr gut verkauft und zwar von Jahr zu Jahr, eben weil ich diese Lesungen gemacht habe, eben auch an Schulen, da kamen immer diese Riesenbestellungen von 300 Büchern auf einmal und so. Das ging alles, das lief alles, aber es gab einen extremen Einbruch in diesen Corona-Jahren, weil da wirklich keine Schullesungen mehr stattfanden. Und dann gucken die bei Ullstein, die Verkäufe sind zurückgegangen und dann stellen sie mehr oder weniger automatisiert die Weiterproduktion ein. Das Buch fällt dann einfach durch das Raster und das war's dann. Ich meine, ich find's jetzt nicht so furchtbar tragisch. Das ist ja auch, ich bin ja auch jemand, der sehr gerne aus der Comfortzone gekickt wird. Ich mag das eigentlich gern, weil man muss mich zu neuen Projekten manchmal wirklich treten. Ich brauche eine Katastrophe, irgendeinen äußeren Anreiz, dass ich endlich etwas Neues mache. Und ich habe schon Bock, aber es braucht einfach dieses, jetzt geht's wirklich nicht mehr anders, weißt du?
Ja.
Und insofern finde ich das jetzt gar nicht mal so schlimm. Es ist natürlich schade, total bedauerlich, auch für die Kinder, weil die stehen so dermaßen auf das Buch, das kannst du nicht vorstellen. Das ist echt der Hammer. Du musst dir vorstellen, so Kinder, die man jetzt in Anführungsstrichen als bildungsfern bezeichnen würde, ja, von der Hauptschule / Mittelschule,
ja,
wo die Lehrer sagen, die haben noch nie im Leben ein Buch gelesen und die lesen nicht mal so doofe Kinderbücher oder so, die kriegen mein Buch in die Hand und dann kommen die 2 Wochen später und sagen, ich bin schon auf Seite 167.
Über welches Buch reden wir jetzt?
Über Sitzen wir Polen im Auto. Und ich kann das wirklich nicht fassen, weil das ist jetzt auch nicht mega easy geschrieben oder so, aber das holt die total ab, so in ihrer Lebenswelt. Das ist halt, ich beschreibe aber auch das Leben, was die so kennen.
Ja.
Mit dem entsprechenden Humor, den die halt geil finden.
Ja.
Genau, die kennen mich, da gibt's halt den persönlichen Bezug. Aha, ich kenne die und die schreibt da was sie erlebt hat, was so ähnlich ist wie das, was ich erlebt habe. Und das sorgt bei denen für so eine krasse Resonanz, dass die auch motiviert sind, so ein Buch dann zu lesen. Und das ist für mich das Allergrößte, das zu sehen. Weißt du, dass es manchmal nur das richtige Thema, den richtigen Zugang braucht, ja, die richtige Beziehung auch, um die Kinder wirklich zum Lesen zu bringen. Ja, und da kannst du dir vorstellen, also da habe ich natürlich großes Sendungsbewusstsein und will da so viel wie möglich positiv einwirken auf genau diese Kinder. Und natürlich, in diesem Sinne ist es sehr schade, dass das Buch nicht draußen ist, aber wie du schon richtig sagst, eigentlich ein Grund, das self-published rauszubringen.
Ja, oder den Verlag nochmal zu überzeugen oder einen anderen Verlag zu überzeugen.
Oder also, einen anderen Verlag zu
suchen. Ein richtiges Buch wird, um auch das Gefühl wieder zu haben.
Ja, genau. Oder auch als Kinderbuch, weil das war ja nicht als Kinderbuch konzipiert. Und durch Zufall, durch ein paar Lesungen an Schulen hat sich dann rausgestellt, dass meine eigentliche Zielgruppe ja die Kinder sind. Also die gehen darauf sehr viel stärker ab als die Erwachsenen.
Kinder oder die Jugendlichen?
Die Kinder.
Die Kinder.
Die Kinder. Das sind tatsächlich Kinder zwischen 10 und 13, würde ich sagen, wo das den größten Anklang findet. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, das nochmal irgendwo anders rauszubringen. Und zwar explizit als Kinderbuch. So,
müsste es dann nochmal neu revidiert werden?
Definitiv.
Nochmal Lektüre?
Ja, definitiv. Also ich habe das teilweise selber schon umgeschrieben, habe Sachen rausgetan, weil du kannst die so mit so politischem Hintergrund wissen, kannst du die nicht belasten. Was muss dann raus? Mhm. Die Szenen müssen ein bisschen befreit werden von so spezifischen popkulturellen Referenzen aus den 90ern, was sie halt gar nicht kennen. Vielleicht ein bisschen mehr Action rein, vielleicht die Dialoge ein bisschen kürzen. Das mögen die auch, wenn nicht so viel gelabert wird, sondern wenn man wirklich schnell weiß, worum es geht.
Ja.
Also, weißt du, so drehbuchartig, ein bisschen rasanter der Stil. Ja. Und dann würde das auf jeden Fall funktionieren. Aber wie gesagt, ich brauche immer so ein bisschen den Tritt.
Ja.
Und vielleicht muss ich noch
also
ein bisschen
so
leiden.
Schriftstellerinnen haben doch auch immer Agenten und Agentinnen. Hast du sowas?
Ja, ich habe eine Agentur, aber die hat schon seit Jahren nicht mehr mit mir zusammengearbeitet und ich glaube, ich würde da schlafende Murmeltiere wecken, wenn ich da an die Tür klopfen würde. Also ich weiß nicht, ob ich da noch drin bin, also so offiziell. Mhm.
Ja, schmeißen die anderen nicht raus. Also meine Agentur hat mir irgendwann gekündigt, weil sie festgestellt haben, dass sie mir kein Geld zu verdienen.
Siehste?
War aber eine Schauspielagentur.
Okay. Also ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, ob ich in der Agentur noch als
genau
als Schriftstellerin
eine Schauspiel- und Moderationsagentur. Die haben sich einfach nicht bemüht.
Siehste mal.
Na warte.
Ja, ich meine, es wäre schon eine Idee. Das Ding ist, ich habe auch immer zu viele Projekte im Kopf auf einmal und ich ertrinke in Chaos. Ich mache immer tausend, weißt du, ich hab auch in der letzten Zeit so den Verdacht, dass ich ADHS habe. Ich würde das öffentlich natürlich niemals sagen, außer jetzt hier und dann radiere ich es auch sofort aus, weiß ich nicht, ich hau selten, ungern irgendwelche Diagnosen raus. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf mich zutrifft. Vermutlich nicht, aber ich habe tatsächlich Züge. Ich habe sehr starke Züge. Ich erkenne mich in vielen Sachen wieder und ich habe echt Probleme damit, Sachen zu Ende zu führen, Projekte zu Ende zu führen. Ich fange alles wahnsinnig gerne an. Ich habe so 10.000 geöffnete Töpfchen um mich herum, weißt du, wo ich überall mal reingeschaut habe. Oder manchmal schreibe ich auch 200, 300 Seiten an irgendwas und dann lasse ich es liegen. Weil eigentlich bräuchte ich so jemanden, wie der Kafka hatte. Der hatte ja den Max Brod. Das war quasi so sein Förderer, Agent, sein Manager. Und der hat alles gemacht, zu dem ihm die Kraft fehlte. Also der hat sein Zeug genommen, ist Klingeln putzen gegangen zu den Verlagen, hat seine Sachen beworben anderen gegenüber. Ja, das ist halt etwas, was ich überhaupt nicht kann, und eigentlich bräuchte ich so jemanden, der das für mich.
Ich hätte auch gern jemanden. Ja? Ich hätte gern jemanden, der mir Moderationen akquiriert, also so Podcast, jetzt nicht Bühnen und so. Das kann ich nicht so gut, da fühle ich mich nicht so wohl. Und hinterher die Sachen auch schneidet. Und sich ums Publishing kümmert und teile auch gern die Beute, und aber gibt es nicht. Es gibt niemanden von dem oder von der ich denken würde, diese Person kann mich schneiden. Und solange es das nicht gibt, muss ich alles, was ich von jemandem extern machen lasse,
so ist es.
Selber minutiös nachhören. Genau, dann kann ich ja selber machen.
Das ist genau das. Diese eine Sache, man hat ja ein bestimmtes Qualitätsbewusstsein, eine bestimmte Vorstellung auch darüber, wie das Produkt, was man macht, am Ende ausschauen soll. Genau. Um das sicherzustellen, musst du selber für die Qualität sorgen. Diesbezüglich hatte ich auch überhaupt keine guten Erfahrungen bis jetzt. Also sowas kannst du eigentlich nicht delegieren, wenn du wirklich eine ganz feste Vorstellung hast. Und
manchmal gibt es Menschen, die können das. So einen hatte ich auch in meinem Leben. Aber bevor der den Job hätte übernehmen können, hat er sich überlegt zu sterben. Was auch irgendwie völlig absurd. Ich bin so, was bitte? Ja, okay, du könntest das machen. Hättest du Bock drauf? Oh ja, gute Idee, ich brauche Geld. Ja.
Ja, und die Sache, aber das wäre doch wirklich gut, das ist doch wirklich ein Job. Also den wünsche ich mir, dass es den gibt, dass ich da jemanden anschreiben kann. Es gibt ja so Leute, die sind so, ich weiß nicht, die lieben gerne, die mögen das gerne, Sachen zu bewerben und sich für Dinge stark zu machen, auch wenn es die Sachen eines anderen sind. Mhm. Und das ist etwas, was ich gar nicht kann. Ich kann mich so schlecht bewerben nur. Ich hasse es, mich selbst zu bewerben und irgendwo anklopfen und sagen, hey, hier gibt's etwas, was ich total gut kann. Wenn man mich einlädt, ich mache alles. Ich gehe überall hin und ich mach auch überall einen super Job, dass man sich fragt, wow, also warum wissen wir nichts von dir, ja? Ja, ich sag's halt nirgendwo, weil es gibt genug Selbstdarsteller, hinter deren Selbstdarstellung auch einfach nichts steckt. Und ich will mich nicht mit denen gemein machen und ich will nicht die Werbetrommel schlagen und ich will keine Insta-Stories posten, wo ich ständig nur reposte, was andere Geiles über mich gesagt haben. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß. Das ist in anderen Socials ist das ähnlich. Ich habe da auch große Schwierigkeiten mit. Aber ich habe jetzt irgendwie witzigerweise auch kürzlich im Sinne von vielleicht ein Jahr oder so, damit angefangen, das einfach zu reposten, wenn jemand schreibt, das ist eine tolle Sendung, die Holgi da gemacht hat. Weil ich denke mir, wisst ihr, ihr ganzen anderen Affen, ihr repostet das halt nicht nur einmal oder ihr bewerbt eure Sendung nicht nur einmal, sondern 10-mal und geht mir total auf den Sack. Also es ist wirklich so, dass ich echt mittlerweile Leuten entfolgt bin, weil die einfach ständig, also weißt du, wenn ich sage, hier guck mal, ich habe eine Sendung aufgezeichnet, hier ist sie. Okay, und dann gibt's aber noch so diese Fraktion, ich habe das ja gestern Abend gepostet, dann haben das die Leute, die morgens da sitzen, das vielleicht nicht gelesen und dann posten die es am nächsten Morgen nochmal für die Tagschicht und dann nachmittags vielleicht nochmal und dann, weißt du,
ja, genau. dann immer noch die Verweise, die andere noch drauf gemacht haben.
Und du denkst immer so, ich bin ja nicht beim Formatradio, was soll diese Scheiße?
Ja, vor allem.
Andererseits denke ich mir, Moment mal, ich finde den Kram, den ich mache, finde ich gut genug, um mehr Leute damit erreichen zu wollen. Warum mache ich das eigentlich nicht genauso? Weil die sind ja sowieso alle daran gewöhnt, dass ständig irgend so ein Podcast-Spacken seine Kacke da bewirbt. Dann kann ich das doch auch machen, weißt du?
Ja, weißt du, das Problem ist, also.
Andererseits, ich kann mich dann nicht im Spiegel angucken.
Exakt. Und wenn ich was hasse mit vollster Seele, das ist so ein Grundwert von mir. Ich hasse Bullshit. Ich hasse Bullshit in allen Formen.
Ja, aber und eine Form von
Bullshit ist für mich, ja, das ist halt.
Das ist anderer Bullshit.
Das ist anderer Bullshit. Das sind Sachen, das, was wir machen, mag vielleicht für uns keinen Wert haben, aber für mich hat es einen Wert, aber vielleicht einen anderen jetzt als für unser Publikum. Mhm. Für unser Publikum haben wir definitiv einen Wert. Da gibt es auch Zeugenaussagen. Ich weiß, dass es so ist.
Für mich hat das hier auch einen Wert. Ich habe da mindestens Spaß dran. Und
ja, siehst du, dann ist das immer, schon mal nicht Bullshit.
Fast immer habe ich auch einen Erkenntnisgewinn.
Aber Bullshit-Qualität hat halt alles, was eigentlich nur eine leere Handlung ist, die auch zu nichts führt und in sich nichts bedeutet. Und ich finde, gerade bei Leuten, die ihre Podcasts bewerben, ist es so eine Bullshit-Tätigkeit im Sinne von Bullshit-Job, weil dabei nichts rumkommt. Die Leute, die dich hören, haben dich sowieso abonniert. Die kriegen eh mit, wenn du was Neues
hast. Aber du willst ja auch eine neue Hörerin und Hörer willst du ja auch irgendwie haben.
Ja, aber ist das wirklich so, wenn du durch Instagram scrollst und da irgendwie diese Selbstbewerber siehst, dass du da länger als eine halbe Sekunde draufschaust und dir denkst, wann ist dieser Werbeblock endlich vorbei? Ich habe noch nie gedacht, oh, das hört sich aber interessant an, da werde ich mal reinhören. Ja. Das passiert über ganz andere Kanäle.
Das ist richtig.
Wenn mir jemand, dem ich vertraue, davon erzählt, zum Beispiel in einem anderen Podcast, den ich lange höre, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mir das anhöre. Aber nicht, wenn einfach so ein Ding an mir vorbeiflasht. Ja. Wo ich dann aus Gnade meinen Daumen kurz drüber wischen lasse.
Ja, stimmt schon. Also das ist bei mir, ich weiß gar nicht, ob das bei mir jemals vorgekommen ist, dass ich irgendwo, habe ich irgendwas mal aufgrund einer, dieser Medienbruch, ne, Werbung mit Medienbruch. Also ich sehe auf Insta einen Podcast und höre mir den deswegen an. Ich höre im Radio was über eine Fernsehsendung und sehe mir die deswegen an. Da glaube ich auch nicht dran. Und alles, was ich da an Zahlen kenne, die kenne ich nur vom Hörfunk. Und die sind auch schon älter, weil ich ja nicht mehr beim Hörfunk bin. Was ich vom Hörfunk weiß oder damals wusste, bis vor ungefähr 4 Jahren, war, dass wenn du im Radio Werbung für einen Podcast machst, niemand diesen Podcast abonniert. Mhm. Außer es ist sowas ganz
andere
krasses.
Andere Zielgruppe.
Außer es ist halt sowas ganz krasses, wo du dann auch mal wieder so, also was halt immer funktioniert, das ist ja auch das Problem, was so Produzenten und Produzentinnen wie wir beide haben, diese Big Names, ne? Mickey Beisenherz macht einen Podcast. Ja klar, der hat 7 Fernsehsendungen, der schreibt den irgendwie in der Süddeutschen und im Stern und sonst wo. Klar abonnieren die Leute das. Weiß ich nicht, also Big Names funktionieren immer. Ne?
Und, ja, klar.
Davon spült es jetzt halt ganz, ganz viele hoch, weil natürlich auch diese Plattformen sehr viel Geld dafür ausgeben, diese Big Names zu kriegen, weil das ist die beste Werbung, die sie sich wünschen können. Also das Beste, was dir passieren kann, ist, Böhmermann zu haben, für den die Leute kommen und diesen Leuten dann auch noch ein Musikabo zu verkaufen. Das ist das Beste, was dir passieren kann.
Klar.
Da kommen wir ja nicht mehr hinterher. Also das ist ja tatsächlich das, was uns letztendlich klein hält. Aber ist auch ein anderes Thema. Aber dieser Audience Flow funktioniert bei Big Names. Und what the fuck happened with Ken Jebsen? Weil so viele Leute diesen Verschwörungstheoretiker kennen, dass sie das alle unbedingt mal hören wollen. Da funktioniert's. Aber hört doch mal rein, was der Holger da Interessantes zu erzählen hat. Oder hört doch mal rein, was Alexandra da für ein interessantes Buch vorzustellen hat. Funktioniert nicht.
Ja, genau. Und gerade solche kleinen Produzenten wie wir sollten sich doch darauf konzentrieren, gute Arbeit zu machen und nicht auf Social Media abzuhängen und sich irgendwelche Werbestrategien einfallen zu lassen, weil es ist halt Zeitverschwendung. Also Aufwand versus was am Ende bei rauskommt, ist nicht
zu Das ist halt immer die Frage, ne? Dass dieser Audience Flow nicht funktioniert. Das stimmt ja nicht zu 100%. Und was halt sein kann, ist, dass all die Arbeit, die du in diesen Social-Media-Werbungskrempel steckst, dass es dazu führt, dass du einen oder 5 oder 10 neue Hörerinnen bekommst. Und das sind genau die 5 Leute, die als Multiplikator funktionieren und die in ihren Freundeskreisen sagen, ey, das ist schön, hör dir das doch mal an. Das ist halt das Problem. Du kannst sogenanntes organisches Wachstum nicht steuern. Du kannst nur hoffen, dass es passiert, weil du die richtigen Leute angesprochen hast.
Ja.
Das ist das Problem. Darum würde ich jetzt, also wenn ich da nicht so ein grundsätzliches Problem mit hätte und auch wirklich auch so ein Ich tue mich gerade mit Instagram und TikTok ist ja das neue große Ding. Ich tue mich damit extrem schwer, diese Videos und Mir fehlt da ein bisschen die Freude dran, dort Werbung machen zu wollen. Ich habe Spaß daran, irgendwo hinzuschreiben, ich habe mit Alexandra Tobol eine neue Sendung aufgenommen. Aber dann hinzugehen und einen Clip rauszuschneiden und dann am besten noch irgendwie lustige Fotos von uns oder so ein lustiges Video von uns oder so. Ich kann das nicht. Das ist so.
Ich kann es auch
das
nicht.
Bedeutet
das sperrt
für mich
sich
ungeheure
alles.
Mühen. Ja, genau. Obwohl ich sicher bin, dass es funktionieren könnte. Sicher sein, dass es könnte, ist auch schön. Ne? Ich bin mir des Konjunktivs absolut sicher. Vielleicht. Also, das ist, ja. Nee. Aber ja. Wie kamen wir jetzt dahin? Weiß ich auch nicht. Social Media. Wir müssen, hey, unsere erste Frage ist eine Social-Frage. Roland fragt.
Okay.
Stellt euch vor, ihr seid von Entführern gekidnappt worden. Euer Umfeld weiß aber noch nichts davon. Die Entführer wollen dieses Umfeld weiterhin ruhig halten und täuschen, sodass alle denken, bei euch sei noch alles in Ordnung. Daher fordern die Entführer euch auf, dass ihr entweder einen möglichst unauffälligen Tweet, so alt ist das schon, Holgi, oder eine Nachricht über einen Messenger, Alexandra, verschickt. Was würdet ihr schreiben, um doch unbemerkt Verdacht bei euren Lieben auszulösen?
Ui. Boah, das ist schwierig.
Ulf Boschert hatte recht.
Ich würde irgend sowas schreiben, was nur so basic Bitches schreiben. Hm? So, hey ihr Lieben, liebe Grüße.
Ja. Ne, bei mir wäre es wirklich so, Ulf Boschert hat recht oder ich habe jetzt ein Weltabo. So.
Ja, genau, irgendwie sowas, so was man halt niemals sagen würde.
Genau. Also wovon gehen denn alle aus? Also was ist über mich bekannt, überlege ich gerade. Was ist über mich bekannt?
Ich würde wahrscheinlich schreiben, jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Ist ein verlorener Tag.
Würde ich kommentieren, brauchst du Hilfe?
Genau, und dann ist ja vollkommen egal, wenn die Frage so schon im Raum steht.
So ein Wandtattoo oder so es gibt so ein, du lebst ja in Bayern, ich weiß nicht, ob das bis Augsburg auch schon gekommen ist, es gibt so einen Alpin-Schick, so einen neuen Alpin-Inneneinrichtungs-Style. Ich weiß nicht,
also
ob
mit so Edelweiß?
Nee, das ist so altes Holz, also so altes Stadelholz, weißt du, so schon okay. So, wo lange die Sonne drauf geschienen hat, so, ne, lang, also ausgeblichenes, ich weiß wirklich nicht, Hartholz, ne, so von der Scheune irgendwie. Und da dann so irgendwie ein Herz ausgeschnitten und das so mit so farbigem Filz umklebt. Und da dann manchmal noch so irgendwie so Alpinsprüche drin irgendwie, weiß ich nicht, das ist, ja, lebe deinen Traum oder so ähnlich. Keine Ahnung, was dann. Hast du das noch nie gesehen? Das ist total krass. Ich bin ja regelmäßig in Bayern unterwegs und immer wenn ich dann so durch Oberbayern komme, und das war vor 10 Jahren noch nicht so. Und heute hast du in Oberbayern, in jedem Hotel, in jeder Pension ist dieser alpiner Style.
Ah, krass,
und
da muss ich mal drauf achten.
Das ist Alpin-Kitsch. Also es ist wirklich krass. Es gibt einen Alpin-Kitsch und der kommt gerne mit Holz daher.
Aha, okay.
Aber sowas anzupreisen wäre nicht schlecht, ja. Das Problem ist halt immer, wenn du das Problem ist halt, wenn ich so überlege, was ist denn bekannt über mich? Bekannt ist über mich ja vor allen Dingen auch, dass ich total schnell die Lust an irgendwas verliere und was anderes mache. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, wenn ich da hinschreibe, Autofahren ist toll, kann halt sein, dass ich so.
Verstehe, das ist, ne, gerade deine Phase.
Genau, das ist gerade meine Phase. Ah, der Kleine wieder, ja. Nächste Woche wieder Fahrrad, ne?
Ach, Mist.
Ja. Was würde passieren, wenn ich schreiben würde, ich bin entführt worden, helft mir? Das wäre wahrscheinlich das.
Ja, das klingt so nach deinem Humor. Genau. Ich werde von etwas als Behausung benutzt.
Genau. Hilfe, Hilfe. Aha, so lustig, Holgi. Oh Gott. Ja, nee, mach das bloß nicht. Entführt mich mal nicht. Ich esse auch zu viel, das lohnt sich nicht. Der David sitzt gerade im Zug und hat einen Typen beobachtet, der seinen Proteinshake. Ich werde übrigens gerne dafür gescholten, dass ich beobachtet sage. Also da praktisch
beobachtet.
So ein. Genau, so eine Pause. Wie nennt man das? Ist das dieser Glottischlag oder wie das
ja,
heißt?
Ja, das ist der Glottischlag.
Dass ich sage halt beobachtet, gefühlt mein Leben lang schon. Und ich werde dafür total oft gescholten. Beobachtet.
Beobachtet, beobachtet.
So, soll ich beobachtet sagen? Soll ich das lieber, also statt angebrannt, auch lieber angebrannt sagen?
Also du sagst wirklich beobachtet.
Beobachtet.
Also mir fällt da jetzt nichts Krankhaftes auf.
Okay, mir fällt an dir nichts Krankhaftes auf. Typen beobachtet, der seinen Proteinshake ununterbrochen schüttelt. Ja. Wir trinken Proteinshakes in Bielefeld.
Bielefeld, oh mein Gott.
Ich muss das aufschreiben als Sendungstitel.
Oh bitte, das ist so gut.
So. Der David sitzt gerade im Zug und hat einen Typen beobachtet, der seinen Proteinshake ununterbrochen schüttelnd aufs Klo gegangen ist und dort kaum eine Minute geblieben ist. Könnt ihr dem David helfen, dieses Verhalten zu erklären?
Also wie jetzt? Warum? Der hat einen Proteinshake getrunken und ist dann aufs Klo gegangen?
Er hat ihn die ganze Zeit geschüttelt, ist aufs Klo gegangen währenddessen und ist kaum eine Minute auf dem Klo geblieben. Nee, der ist halt... Die Frage ist ja, David, und da hast du jetzt leider verkackt. Wo war der Proteinshake, als er wiedergekommen ist?
Ja, genau.
Ja, David, so nicht.
War der, ja.
Ja, David. So nicht, David! Der Lukas schreibt, ich wurde heute von einer Freundin zu ihrem Geburtstag eingeladen. Dabei wurde mir gesagt, ich dürfe meinen Partner nicht mitbringen, da man im engsten Freundeskreis feiern möchte und schon mehr Leute als geplant kommen würden. Ich finde das ehrlich gesagt scheiße, da für mich der Partner eines meiner Freunde immer dazugehört, wenn man ihn einlädt. Was haltet ihr von der Situation und wie würdet ihr auf so eine Einladung reagieren?
Boah, das kommt echt drauf an, wer mich da einlädt. Weil wenn es jemand ist, der meinen Partner noch nie gesehen hat, der auch gar keine Berührungspunkte zu dem hat, würde ich sagen, ja meine, gehe ich halt alleine hin. Aber wenn das jetzt tatsächlich jemand wäre, der uns zu zweit kennt, also so gemeinsame Freundin oder so, und die lädt uns ein und sagt, ja, der kann jetzt aber nicht mit, dann wäre ich mindestens ein bisschen angesäuert.
Ja, exakt das. Würdest du hingehen trotzdem? Würdest du alleine hingehen?
Jein, also nur wenn mein Partner damit kein Problem hat. Weil wenn er das nämlich auch total daneben findet, dann würde ich wahrscheinlich nicht hingehen. Andererseits, man muss ja wirklich noch mehr Faktoren beachten, die da noch mit reinspielen. Also vielleicht ist tatsächlich die Wohnung gerade zu klein und es sollen zu viele Gäste aus allen möglichen Ecken kommen. Also es gab immer so Partys bei einer Freundin von mir und die waren jedes Mal super cool und irgendwann waren es einfach zu viele Leute und dann ist die Stimmung gekippt. Dann waren es halt keine coolen Partys mehr. Und wenn jemand dann so argumentiert, hey, ich will die Party so, wie sie mal war, dass wir alle irgendwie miteinander im Gespräch waren und lustige Sachen zusammen machen konnten.
Ah, dann wird die Party ja sowieso nicht, wie sie mal war.
Ja.
Also das, das erscheint mir. Nee, ich bin da exakt bei dir. Also wenn man uns zu zweit kennt, dann lädt man uns gefälligst auch zu zweit ein. Oder es gibt einen guten Grund, das nicht zu tun. Und meine Partnerin kann den nachvollziehen und sagt, ja klar, nee, verstehe ich voll.
Ja, nee, genau.
Ja, so, ja. Mensch, kommen wir heute schnell durch. Ludwig schreibt, ich wurde mit Chaos Radio, Metaebene und Vrindt podcastmäßig sozialisiert. Auf Basis dieser Sozialisierung habe ich gefühlt ein Jahrzehnt rumgeschrien, hört Podcasts, Leute, das ist Bildung. Jetzt kam meine Freundin, also wir sind übrigens im Jahr 2019, also wir hängen ein bisschen hinterher, also Vrindheitsgemäß. Jetzt kam meine Freundin mit dem Charlotte Roach Podcast Pardiologie um die Ecke und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Muss ich Schluss machen?
Hast du gerade Charlotte Roach gesagt, so
ja,
wie die Kakerlake, Charlotte Kakerlake?
Heißt die nicht so?
Ich glaube, die heißt Roach, aber Roach, ich bin mir auch nicht sicher.
Okay.
Charlotte Roach eigentlich, nicht Roach. Das ist Papa Roach. Hast du vielleicht mit Papa Roach verwechselt?
Schneid mein Leben in Stücke! Ja.
Ich war ja mal bei Viva. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Wahrscheinlich schon, oder?
Du bist hingegangen oder?
Nein, ich war Praktikantin bei Viva.
Oh, ah. Ja, kann sein.
Ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Sicherheit.
Egal,
ja,
hast du noch nie erzählt.
Weil,
das ist jetzt für die neuen Hörerinnen und Hörer, die wir dazugewonnen haben, weil wir uns auf Instagram-Werbung adressieren.
Genau, also wegen Charlie Kakerlake. Ich bin da ja öfters mal über den Weg gelaufen.
Okay, wie riecht die?
Neutral. Okay. Also die hat nicht besonders gerochen, als ich sie kannte. Und das ist ja voll krass. Die hat ja damals so einen Style eingeführt in Deutschland, der mich auch, wie sagt man, anhing. Nee, man hängt keinem Style an, sondern man adaptiert einen Stil, den ein anderer eingeführt hat. Mhm. Und sie hat halt immer Rock über Hose getragen und dann so Nietengürtel darüber oder so. Also vielleicht kam das auch später dazu. Und das habe ich halt auch mal gemacht. Rock über Hose. Ich finde das so affig heutzutage. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand noch so rumläuft. Aber das ist definitiv so ein Zeitgeist-Phänomen gewesen. Ich habe echt gedacht damals, das wäre jetzt forever, weißt du? Aber das war wirklich, das war nur so ein Trend und der ist irgendwann komplett ausgestorben. Naja, jedenfalls die Charlotte Roche, ich fand die damals richtig cool. Ich war voll Fan. Also schon in den Jahren davor, als sie bei Viva 2 war, ich fand die total erfrischend und anarcho und einfach ihr Humor, ihre Formulierungen. Ich fand das alles total köstlich und originell und habe mir einfach mehr solche Leute im Fernsehen gewünscht. Und dann irgendwann hat es dann so einen Dark Turn genommen. Also wo man die Person überhaupt nicht mehr verstanden hat. So ähnlich wie, also die Kader könnte ja da jetzt mitreden, wie mit Gwen Stefani, die auch so ein cooles Punkgirl mal war und dann auf einmal so ein Pop-Prinzesschen.
Ja, Gwen Stefani war das, wie hieß denn diese Kombo von
No
ihr?
Doubt.
No Doubt, das fand ich aber ganz gut, No Doubt.
Ja, No Doubt war super. Das war allergeilste Band. Und dann hat sie sich eben in so eine Pop-Ikone verwandelt. Was ich wiederum auch sehr geil fand in dieser Phase, weil ich da wieder offen für war. Aber egal, wir waren bei dem anderen Thema, bei der Charlotte. Und ich glaube, mit Feuchtgebiete kam so der Abstieg. Ich glaube, da wurde sie ja wirklich über die Indie-Kreise hinaus, wurde sie im Mainstream bekannt, also über Schockthema, über Tabuthema, über Tabubruch. Und sowas finde ich immer ganz lame, wenn man sich Aufmerksamkeit verschafft über Tabubrüche.
Und aber, da hat aber, sie irgendwie. Du unterstellst jetzt aber auch gleichzeitig, dass sie anders gekonnt hätte. Vielleicht ist das auch ihre Kunst.
Ja, mag sein, dass das ihre Kunst ist.
Also vielleicht musste sie das zu dem Zeitpunkt tun. Vielleicht, ne? Also nicht, dass sie sich gedacht hat, wie halte ich denn den Buzz hoch? Ich mache jetzt mal Tabubruch. Der Holgi, der hat nicht mehr so viele Podcast-Hörer, der wird jetzt rechtsradikal. Mhm. Weil, ne, so, das muss ja nicht unbedingt so gewesen sein.
Nein. Also das ist, ich treffe jetzt weniger die Aussagen über sie als über mich und meine Meinung von ihr. Sie war, vorher war sie eine Kunstfigur, eine geniale Kunstfigur, wie ich fand. Und dann wurde sie zu einer, in Anführungsstrichen, authentischen Figur, indem sie einfach alles rausgehauen hat, was so in ihr war. Und das finde ich generell sehr geschmacklos, vulgär und das gefällt mir nicht, egal wer es macht. Und
vor allen Dingen waren es auch immer Geschmacklosigkeiten und Vulgaritäten, die sie rausgehauen hat.
Ja.
Also es gibt genug Leute, die hauen raus, was in ihnen ist, ohne dabei vulgär zu sein. Das geht
ja das
auch,
stimmt.
Ne?
Die verpacken das dann in Literatur oder machen ein Kunstwerk draus. Genau. Also ihre Art der Selbstdarstellung gefiel mir jedenfalls ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, so dass ich sie auch dann abgespeichert habe in meinem Kopf als trashy, eigentlich so die nächste Kandidatin im Dschungelcamp oder so. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, was der Fragesteller da meint mit diesem Podcast-Ding. Also ich habe das noch nie gehört, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da ähnlich drauf ist in diesem Podcast. Also relativ niveaulos, offenherzig und
ich hatte jetzt nach der langen Einleitung hatte ich die Hoffnung, dass du mir jetzt erzählst, was in diesem Podcast von Charlotte passiert, weil ich den nämlich nie gehört habe. Ich weiß überhaupt nicht, worum es hier gerade geht. Und ich hatte so Hoffnung, dass du mir das sagen würdest.
Das ist so das Phänomen YouTube-Video. Weißt du, klickst auf ein YouTube-Video, hoffst, dass du das erfährst, was im Titel steht, und dann labert dich jemand 15 Minuten lang voll und am Ende ist Werbung. Ja, scheiße.
Ja, super, super, super.
Es funktioniert einfach nicht mehr.
Ach, super. Ach. So, nächste Frage kommt von Tim. Wie geht ihr mit psychischen Problemen um, ist die erste Frage. Was würdet ihr jemandem ohne Krankenversicherung raten, ist die zweite Frage.
Oh, hängen diese Fragen wohl zusammen?
Steht hier
nicht. Man weiß es nicht. Wir tun einfach mal so, als würden sie nicht zusammenhängen.
Ja.
Wie gehe ich mit psychischen Problemen um? Die habe ich. Ich glaube, jeder hat sie. Mal mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und ich gehe damit um, indem ich einfach den Werkzeugkoffer meiner Psychotherapien bemühe und alles anwende, was ich gelernt habe über Strategien, wie man sich selber helfen kann. Also Regel Nummer 1 ist, sei gut zu dir selber. Ja. Also sei nicht wie die Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, ja, du Stück Scheiße, hast es mal wieder. Also so nicht, so nicht. Dann muss da wirklich der Erwachsene auf den Plan treten und sagen, nee, komm, du bist gerade in einer schwierigen Situation, jetzt nimmst du erstmal ein Bad, holst dir ein schönes Buch und...
Da bist du dann aber schon viel, viel weiter als die meisten anderen Menschen. Ne? Also du bist halt in der Lage, ja, dein rationales Ich ist in der Lage, mit deinem emotionalen Ich zu reden und das vielleicht auch mal ein bisschen neu einzunorden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich such dir professionelle Hilfe. Such dir professionelle Hilfe.
Unbedingt. Also
egal,
wenn du das noch nicht hattest.
Ja, genau. Also ja? Das ist so. Das in jedem Fall. Und geh vor allen Dingen nicht davon aus, dass du keine professionelle Hilfe brauchst. Weil ich habe auch mein,
ja, ganz
also
genau.
seit ich in Mikrofone spreche, seit ich öffentlich wirksam bin, zumindest fast so lange, wie ich öffentlich was sage, mache ich Werbung für Psychotherapien. War aber immer der festen Überzeugung, dass ich das nicht bräuchte.
Ja, klar, weil das ist nämlich so, das ist dieses,
oh mein Gott, ey, wie falsch kann man liegen?
Das ist furchtbar falsch, weil es ist im Grunde derselbe Irrtum, dem der Autodidakt erliegt, wenn er sagt, oh ja, ich bring mir halt alles selber bei. Mm. Ich brauche keinen Lehrer. Mm. Nur das Problem ist, als Autodidakt weißt du nicht, was du nicht weißt. Und deswegen kannst du es dir schlecht selber beibringen. Und so ähnlich ist es mit der Psychotherapie. Du siehst nicht alles an dir. Es braucht eine andere Person, ja, die dich spiegelt, die dir Sachen sagt, die dich auf Dinge aufmerksam macht, die du bei aller Selbstreflexion nicht gesehen hast, nicht gecheckt hast. Und außerdem, es geht ja tatsächlich auch um den Prozess, um die Kommunikation und über die Sachen, die herauskommen, wenn du diese besondere Beziehung zu deiner Therapeutin und deinem Therapeuten eingehst. Mhm. Und das kann nichts ersetzen.
Ja.
Und natürlich, dass es auch eine neutrale Person ist und nicht jemand aus deiner Familie, keine Freundin oder so,
richtig,
die ja auch emotional in irgendeiner Weise mit dir verbandelt ist und dann keine gute Hilfe ist.
Jeder Fremde an der Bushaltestelle, mit dem du reden kannst, ist besser als irgendjemand aus deiner Familie oder vom Haus.
So sieht's aus.
Ja. Ja. Und was ich halt so das Faszinierendste finde, ist eigentlich auch, dass das merke ich so in meiner Therapie, wie wenig eigentlich meine Therapeutin eingreifen muss. Also sagt sie auch selbst, sie sagte ganz am Anfang, ich weiß gar nicht so genau, was ich mit ihnen anfangen soll, weil sie sind schon so reflektiert, wie normalerweise mein Job ist, den Leuten beizubringen, sich zu reflektieren. Das heißt, wir haben, ne, und also sie hat mich mittlerweile, also hat sie mich dann schon an der Angel gekriegt und meinte dann auch nach ein paar Stunden, jetzt hab ich's. So. Aber, und es ist, aber die Eingriffe, die sie macht, oder zu denen sie mich animiert, die sind so winzig, dass ich die gar nicht von alleine hätte sehen können. Also das sind ganz winzige Stellschrauben, die aber riesige Auswirkungen haben, so Schmetterlingseffektartig und sowas. Also das ist schon, ja, also die Antwort auf die Frage, wenn du psychische Probleme hast, such dir Hilfe. Und wenn du ein halbes Jahr auf einen Therapeuten warten musst, so be it. Solange du nicht suizidal bist, hältst du das durch. Du hast
Los,
es, du
nicht
hast
von diesen
auch,
Wartezeiten entmutigen
genau,
lassen.
Du hast es bis hierhin geschafft. Dann wirst du es jetzt auch noch ein halbes Jahr warten auf einen Therapieplatz schaffen. Oder meinetwegen auch ein Jahr warten auf einen Therapieplatz. Es gibt wohl auch, das kenne ich nur vom Hören sagen, es gibt wohl auch die Möglichkeit, das telefonisch irgendwie Therapie nachzufragen und in Anspruch zu nehmen. Und angeblich soll das nicht das Schlechteste sein. Aber da habe ich überhaupt keine Ahnung. Das ist tatsächlich was ich nur, ich weiß noch nicht mal, wo es an mir vorbeigeflogen ist, aber irgendwer hat das gemacht und war nicht unzufrieden. So. Zweite Frage, was würdet ihr ohne Krankenversicherung raten?
Also, ich glaube, in Deutschland wird man auch behandelt, wenn man keine Krankenversicherung hat. Also im Notfall, ja?
Genau.
Wenn Unfall oder irgendwas Schlimmes passiert bei starken Schmerzen.
Aber das ist halt, nicht alles. Also du hast, du bist ja verpflichtet. Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, krankenversichert zu sein.
Ja, genau.
Wer nicht krankenversichert ist, also man weiß nicht genau, wie viele es sind. So, manchmal liest man von 100.000, manchmal hört man auch, dass es viel mehr sein müssen. Es gibt Menschen, die sind nicht krankenversichert. Und das sind nicht alles irgendwie illegale, was weiß ich was, Afghanen, die hier irgendwo auf der Straße schlafen oder sowas. Sondern das sind doch ganz normale, autochtone Almans, die irgendwie durchs Raster gefallen sind, warum auch immer. Also es gibt Menschen, die sind nicht krankenversichert und das sind nicht wenige. Nachdem diese Pflicht eingeführt worden ist, vor weiß gar nicht, so über 10 Jahre her noch, schon wieder, wurde dann auch irgendwann nochmal gesagt, so, es gibt jetzt eine Amnestie. Wer sich bis Stichtag krankenversichert, der muss nur so und so viel Strafe zahlen, glaube ich. Und seitdem ist es nicht mehr so. Seitdem hast du Beitragsschulden. Du kannst, wenn du nicht krankenversichert bist, zu einer Krankenversicherung gehen. Es gibt, ich glaube, es ist die AOK, die müssen jeden nehmen, wenn ich mich nicht täusche. Früher zumindest war es so, da kannst du hingehen, kannst sagen, guten Tag, ich möchte mich jetzt krankenversichern lassen. Ich war die ganze Zeit nicht versichert. Und dann sagen die, okay, dann hast du jetzt Beitragsschulden bei uns. Wie hoch die sind, weiß ich nicht. Was ich aber mal gelesen habe, ist, dass Beitragsschulden nach 4 Jahren verjähren. Das heißt, vermutlich hast du dann nur so viel Schulden bei der Krankenversicherung, wie du in den letzten 4 Jahren hättest Krankenversicherungsbeiträge zahlen müssen. So. Und wie man von denen runterkommt, weiß ich nicht. Ich glaube, das geht nicht.
Mhm.
Ja, das ist eine voll unangenehme Sache. Und zumindest in den Großstädten gibt es Möglichkeiten, sich behandeln zu lassen. Auch jenseits des Notfalls sich behandeln zu lassen. Gibt hier in Berlin die Malteser Migrantenmedizin. Die heißen mittlerweile anders, aber das ist halt von den Maltesern eine Einrichtung, wo halt Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger arbeiten, ehrenamtlich Leute zu behandeln, die keinen Krankenversicherungsschutz haben. Und dann aber eben auch solche Sachen wie, was ist denn das eigentlich für ein komisches Gespür an meinem Ellbogen? Wo du normalerweise nicht eine Notfallbehandlung mitbekommst. Aber also was ich bei dieser Krankenversicherung raten würde, ist, mach's halt. Nimm halt diese Beitragsschulden in Kauf. Ja? Du hast es dir eingebrockt, jetzt löffelst es auch aus und fang heute damit an, es auszulöffeln, weil schlimmer kann's werden. Also weißt du, wenn du jetzt wartest, du kannst jetzt noch 10 Jahre warten, das wird nicht besser. Du wirst nicht gesünder in der Zeit, die du da wartest, sondern du wirst immer kranker. Es wird nicht behandelt. Das wird immer schlimmer. Das ist eine der Sachen, die schlimmer werden. So, Gesundheit. Mhm. Darum würde ich, wenn, dann hingehen und jetzt diesen sauren Apfel beißen.
Ja.
Und möglicherweise, weiß ich nicht, da begebe ich mich jetzt auf sehr dünnes Eis, vielleicht weiß es ja jemand aus der Hörerschaft und kann mal Kommentar hinterlassen. Möglicherweise kann man diese Beitragsschulden auch zum Anlass nehmen, in Privatinsolvenz zu gehen. Vielleicht ist das auch zu viel. Also vielleicht sind diese Schulden auch zu viel, sodass man sagt, okay, ich mache jetzt Privatinsolvenz, dann musst du irgendwie ein paar Jahre, ne, kennt man ja, so Wohlverhalten zeigen und kannst nur bis zum pfändbaren Einkommen verdienen, alles weitere Geld musst du abgeben. Aber dann, ja, dann hast du es wenigstens. Ich habe gerade ein interessantes Interview gelesen mit Carla Hinrichs, diese letzte Generation Sprecherin, nee. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie Sprecherin ist. Das ist mit bei der letzten Generation, also eine der prominenten letzte Generation Frauen. Und da haben sie gefragt im Interview auch, sie werden dann verurteilt, was machen sie, wenn sie so viel Strafe zahlen müssen? Sagt sie, ja, einige von uns sind zu hohen Geldstrafen verurteilt worden, die können die nicht zahlen und die sind jetzt eben praktisch in Privatinsolvenz, führt aber dazu, dass sie nur bis zum pfändbaren Einkommen Geld haben, keine Ahnung, 1.500 € im Monat oder sowas, hat sie, glaube ich, gesagt. Und das ist es aber auch. Und für viele ist das ein sehr befreiendes Gefühl zu wissen, das Geld habe ich, mehr habe ich garantiert nicht, aber das habe ich. Und jetzt kann ich mein Leben so organisieren, wie ich es für richtig halte, weil mehr als 1.500 werden nie dabei rumkommen. Ist natürlich auch so ein bisschen Wohlstandsmadentum, ne, weil du lebst im Zweifelsfall davon, dass andere dir die Schulden erlassen. Aber ja, ich glaube, es gibt auch Wege aus diesen Beitragsschulden wieder raus. Und wenn das der Weg ist, ist das halt der Weg.
Mhm.
Und dann hast du halt mal, ich glaube, 6 Jahre muss man dann irgendwie abstottern. Dann hast du aber in diesen 6 Jahren vor allen Dingen die Klarheit, ein bestimmtes Einkommen zu haben, falls du überhaupt so viel verdienst, natürlich dann immer. Ja. Unangenehmes Thema. Nächste Frage von Tim. Im Vrindt-Geschichtsunterricht zur Weimarer Verfassung sagtest du, dass die Idee einer Räterepublik dir immer absurder erscheine. Wenn ich mir das Verhalten heutiger Politiker ansehe, denke ich schon manchmal, es wäre besser, wenn sie tatsächlich dem Volk verpflichtet wären, welches sie vertreten sollen, als ihrem Gewissen, sprich Lobbyisten. An Alexandra, was ist deine Meinung dazu, zu Räterepubliken?
Räterepublik, das ist mir neulich begegnet in Zusammenhang mit der Pariser Kommune. Mhm. Das war nämlich die erste Räterepublik. Mhm. Und zwar gab es die im Nachgang, also zum Deutsch-Französischen Krieg, 1870 war das, glaube ich, 1870 oder 71. Und das war so ein Krieg, den hat Frankreich angezettelt. Mhm. Gegen Preußen. Und natürlich verloren, weil deren Militär halt nicht so gut aufgestellt war. Und danach gab es halt Straßenkämpfe.
Natürlich verloren ist sehr, sehr wohlwollend. Ist, glaube ich, der einzige Krieg, den Deutschland jemals gewonnen hat. Ne? Also den irgendetwas Deutsches jemals gewonnen hat gegen ein anderes Land.
Ja, aber es war einfach. Es war sehr, sehr leicht.
Ja, okay, ja.
Das war halt so eine Arbeiterrevolution, mehr oder weniger, und die hatten halt richtig geile Forderungen, so Wahlrecht, Gleichheit von Mann und Frau, Trennung von Kirche und Staat, war also so eine Art sozialistische Reform. Und ja, das gilt halt so als die erste Räterepublik, schlechthin. Das, was damals entstand, für lange Zeit, glaube ich, das hat gar nicht so lange gedauert, dann wurde das wieder
abgeschafft.
Und wieder durch
geschleift, so eigentlich.
Royalitäts, wie heißt denn das?
Absolutismus? Nee. Was war denn
das? Ja, Royalisten kamen wieder an die Macht. So, das ist aber alles, was ich darüber weiß. Ich weiß nichts. Ich habe ja sowieso gar kein geschichtlich-politisches Wissen. Geh mir weg.
Okay, das Problem, was ich mit einer Räterepublik habe, überhaupt mit Räten habe, ist, also Räte werden entsandt. Du hast dann den Betriebsrat, du hast dann den Rat der IndustriearbeitnehmerInnen, du hast den Rat der LehrerInnen und so weiter. Und die werden zu dieser Räteversammlung, also zum Tag, in den Reichstag dann sozusagen, würden sie entsandt mit einer einzigen Aufgabe. Und da ist zu wenig Platz für Kompromiss, um in modernen Gesellschaften Politik zu verhandeln. Das ist so ein bisschen das, was man gerade im Bundesfinanzministerium sieht, mit Christian Lindner, dem Finanzminister, der sich so verhält, als hätte er einen einzigen Job nur, und der lautet, die Schuldenbremse muss um jeden Preis eingehalten werden. Das steht in der Verfassung, es gibt Wege drumherum, die wollen sie nicht, und so würde jetzt zu weit führen. Aber diese Idee, da ist eine Schuldenbremse und es gibt ein Ministerium oder es gibt einen Politiker, der ordnet dem alles unter. Das ist das Problem, was ich mit einer Räterepublik sehe. Es wird ein Rat entsandt mit einer ganz bestimmten Aufgabe. Sorgt dafür, dass die Industriearbeiter so und so viel Geld bekommen. Und davon kann der dann nicht mehr abweichen. Das finde ich etwas schwierig. Wahrscheinlich ist es wesentlich komplizierter und wesentlich, wie nennt man das denn? Gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorstelle, aber so stelle ich mir das vor. Außerdem kriegen wir das nicht, wir kriegen keine Räterepublik. Außer wenn Sarah Wagenknecht jetzt mit ihrem komischen Verein, können wir mal gucken. Obwohl, nee, Stalin wollte, glaube ich, auch keine Räte, oder? Hatte Stalin Räte?
Weißt du auch nicht. Liegt außerhalb meiner Kompetenz natürlich.
Du kommst doch aus der Sowjetunion. aus dem Ostblock. So. Tim scheißt uns hier mit Fragen zu, stelle ich gerade fest. Aber die ist ganz gut. Warum sind alle immer so müde?
Das ist die Empörungserschöpfung. Meine These.
Ja, ich hätte gedacht, weil sie alle immer arbeiten gehen und sich einbilden, dass sie das wollten. Und das kann ja nur müde machen. Mein Gott, Tim, jetzt reicht's aber langsam mal. Jetzt wüsste er gerne.
Unangenehm, das ist wieder so unangenehm. Wenn noch eine Frage.
So ein übergriffiger ist das, ja. Wie lernt man sich zu organisieren, also seine Termine im Griff zu haben, mindestens so ordentlich zu sein, dass man selbst klarkommt und so weiter?
Ja. Ja, das ist ein Riesenthema für mich. Stichwort ADHS.
Selbstorganisation.
Ich wollte gerade fragen, ob der das vielleicht hat, dass er ständig neue Fragen raushaut. ja, also. ich weiß es nicht. Das ist mein allergrößtes Problem. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich krieg alles gebacken. Ich kann dir 1000 Ideen in einer Stunde generieren, aber das dann zu ordnen, in eine Struktur zu bringen, irgendwas, also weißt du, das irgendwie so aufzubereiten, dass es einer Logik folgt, das kriege ich nicht hin. Und ich spreche jetzt nicht nur von Ideen. Ja doch, ich kriege das schon hin mit genügend Konzentration, aber da muss ich auch in so einen Energietunnel fallen, der gerade ganz günstig für mich ist. Organisation fällt mir wahnsinnig schwer. Das fängt schon an mit Ordnung. Im Zimmer Ordnung halten. Aber das Problem hast du ja auch.
Ja, das wird weniger.
Wird weniger? Hast du da irgendwelche Tricks?
Ich schmeiße alles aus meiner Wohnung, von dem ich nicht sicher bin, dass ich es brauche.
Ja, und ich schmeiße alles auf den Boden.
Ja, das habe ich vorher gemacht.
Ja. Aber du kennst es.
Ich kenne das, ich kenne das. Aber das ist unter anderem eins der Ergebnisse der Psychotherapie, in der ich mich befinde, ist, dass ich meinen Kopf, meine Wohnung und alles Mögliche aufgeräumt bekomme. Ja, es fliegen die Dinge raus, und zwar sehr, sehr gnadenlos. Also so, dass ich sie hast du seit einem Jahr nicht in der Hand gehabt, weg. Und ich denke da nicht noch zweimal drüber nach, könnte man ja vielleicht doch noch mal gebrauchen oder so. Dann mache ich nicht mehr. Fliegt alles raus, ein Teil wird verkauft, Teil wird verschenkt, Teil wird weggeschmissen. Und am Ende wird es so sein, und dieses Ende ist bei mir mittlerweile abzusehen. Ich kann jetzt kein Datum nennen, aber es ist abzusehen. Am Ende wird es so sein, dass jedes Ding seinen Platz hat. Und das ist der Trick. Jedes Ding braucht seinen Platz. Wenn es den hat, hast du Ordnung.
Das ist ein sehr gutes Prinzip. Aber das fängt ja schon vorher an, dieses Ordnung machen. Mich überwältigt sowas. Solche Aufgaben überwältigen mich komplett. Und ich falle schon in Ohnmacht, wenn ich mir das nur vorstelle. Diesen unglaublichen Aufwand. Und ich habe einen Trick entdeckt, der funktioniert tatsächlich. Der funktioniert beim Thema Zimmer aufräumen, beim Thema Dokumente organisieren oder sein Leben ganz allgemein geregelt bekommen. Funktioniert für mich persönlich. Kleine, erreichbare Ziele setzen. So klein wie möglich. Machst du es so klein wie möglich.
Ja.
Und dann machst du es einfach und Dinge fertig machen.
Ja.
Also setz dir ein Ziel, wo du sicher gehen kannst, dass du es fertig kriegst.
Exakt.
Und zwar heute. Ja. Oder innerhalb der nächsten Stunde. Egal. Hauptsache fertig machen. Nichts liegen lassen.
Ne, das ist ja was Projektmanagement letztlich ist. Eine Aufgabe in so viele einzelne Aufgaben runterzubrechen, dass jede dieser einzelnen Aufgaben leicht zu lösen ist, beziehungsweise leicht zu delegieren ist.
Ja. Ja, aber da musst du erst mal hinkommen, weil das ist das ist ja auch Arbeit, dieses Aufgaben runterbrechen. Ja. Nach welchem Prinzip gehst du davor? Ja, ich mache alles intuitiv, also da, wo meine Energie-Outbursts mich so hintreiben. Aber manchmal, also meistens kriege ich dann schon ein bisschen was hin. Und das Schöne ist, wenn du eine Aufgabe dann hingekriegt hast, dann fühlst du dich stolz, dann freust du dich und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du gleich die nächste Aufgabe erledigt kriegst.
Ja, so, das ist ja klar. Das Problem ist halt Motivation, ne? Was du da beschreibst, ist ja letztlich Motivation. Also erstmal anzufangen, dazu braucht es Motivation. Und dann am Ball zu bleiben, dazu braucht es halt auch Motivation. Und das funktioniert mit diesen kleinen Aufgaben sehr gut, ja. Das funktioniert, also so habe ich das letztlich auch gemacht. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, das geht nicht mehr. Ich fange jetzt genau in dem Schrank an. Und dann, ja, so. Und das kommt so langsam. Und sonst hast du ja natürlich noch, also was ich mache ist, ich bekomme mich eigentlich ganz gut selbst organisiert. Also was, wie gesagt, nicht so funktioniert, ist diese Wohnung, aber das ist halt eine Messi-Wohnung gewesen. Also da ist, ne, das ist dann irgendwann zu viel. Aber sonst sowas wie Termine, gerade berufliches und Arzttermine und tralala und dies und das muss noch gemacht werden, das muss noch erledigt werden. Solche Dinge, die kriege ich eigentlich ganz gut hin. Das mache ich mit einer Software, mit einer To-Do-Software. Und da schreibe ich halt einfach alles rein, was ich tun will und soll und muss und so. Und oft ist es halt ja so, dass man abends im Bett liegt und denkt, das muss noch gemacht werden. So, das schreibe ich dann da einfach rein und dann liegt das da und wenn ich am nächsten Tag da reingucke, dann sehe ich es halt und darum kann ich es halt abends vergessen und schlafe darum ganz gut ein. Und die Sachen verteile ich dann halt einfach. Also, das ist ein ganz einfaches Programm, AnyDo heißt es. Da habe ich so eine Liste über die nächsten 7 Tage und da verteile ich einfach die Sachen. Was mache ich heute, was mache ich morgen, was mache ich übermorgen? Und wenn ich dann sehe, ach nee, das muss erst im Oktober, trage ich halt ein Datum im Oktober ein und dann verschiebt sich das automatisch in den Oktober und poppt dann wieder auf. Und damit komme ich eigentlich sehr gut zurecht. Das Einzige, was mich da stört, ist, dass ich den Aufgaben keine Dauer zuweisen kann. Da habe ich noch nichts gefunden, was das ähnlich elegant abbilden würde.
Ach so, dass du sagen kannst, das dauert wahrscheinlich 2 Stunden, das ist in 5 Minuten erledigt.
Genau, ich könnte dann da reinschreiben, mit Alexander Sendung aufnehmen, 2 Stunden. So. Sendung schneiden, 2 Stunden. Oder was auch immer. Und in dem Moment, wo ich das dann auf den Wochentag verteile, würde sich idealerweise automatisch so eine Zeitschiene füllen, wo dann irgendwie drinsteht, Achtung, du hast heute schon 8 Stunden zu tun. Willst du das wirklich? Oder dass ich einfach nur sehe, heute hast du 8 Stunden zu tun, dass ich dann sagen könnte, okay, dann nehme ich lieber die 2 Stunden Nachbearbeitung, nehme ich lieber raus und mache das morgen. Mhm. So, und das zeigt das leider nicht an. Und alles, was ich bisher so an Softwaren gefunden habe, dieses To-Do-Zeugs machen, ist dann wiederum hässlicher als dieses AnyDo. Und naja, vielleicht hört es gerade jemand und mag mir den einen oder anderen Rat geben. Gibt auch Leute, die machen das wie heißt denn das? Bullet Point,
Ja, ich weiß nicht.
Also die haben richtig Notizbücher, in die sie ihre Aufgabenverteilung schreiben.
Und ja, dieser Bullet Journal.
Bullet Journal, genau so heißt das. Und das scheint auch super zu funktionieren. Also die Leute, die ich kenne, die das machen, das ist das Problem. Bei mir auch nicht. Die Leute, die es machen, sind super zufrieden und ich kriege da noch nicht mal einen Ansatz eines Überblicks.
Nee, ganz vergessen.
Also ich bin besser dran, wenn ich Post-its auf meinem Tisch kleben habe.
Ja, und das ist vor allem für mich die allergrößte Zeitverschwendung. Mhm. Also die Zeit, die man dabei verschwendet, sein Leben zu planen nach irgendeinem System, das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Ja.
Und vor allem diese Bullet Journal-Leute, die wollen das dann auch alles schön machen, so mit rosa Filzstift, dann noch kleine Schmetterlinge dazu malen, damit man richtig motiviert ist, weißt du? Und
also echt? Nein, das machen die nicht. Also die ich kenne, machen das nicht so.
Ja, aber es gibt da es gibt das
Poesiealbum, ja,
da auch so Anregungen. Ja,
ja, nee, aber so mache ich das. Und das funktioniert halt super. Und diese Software, also das ist, ich glaube, das ist sogar, wie heißt denn das? Das basiert auch auf irgendeiner, es gibt ja so verschiedene Lehren der Selbstorganisation. Und dieses AnyDo basiert auch, glaube ich, auf irgendeiner dieser Lehren. Und das ist nicht perfekt. Also das, ne, wie gesagt, also ich kann zum Beispiel keine Dauer eintragen und so. Aber es ist genau das, was mir hilft, weil ich da einfach alles reinhaue, was ich noch zu tun habe. Mhm. Inklusive solche Sachen wie, ich habe da auch schon mal reingeschrieben, was war denn das? Kochen, duschen, irgendwas machen oder so. Also das ist auch schon, ich habe gerade so viel um die Ohren, ich strukturiere da jetzt wirklich den kleinsten Scheiß noch mit rein. Mhm. Mittagessen, Arsch abwischen, weiß ich nicht was. So, ja. Sebastian wüsste gerne, vor oder nach dem Frühstück Zähne putzen?
Das kommt ganz drauf an, ob man nach dem Aufstehen sofort jemandem begegnen könnte oder nicht. Also ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Zu Hause putze ich mir natürlich nach dem Frühstück die Zähne, weil alles andere wäre irgendwie dumm. Aber wenn ich jetzt in einem Hotel übernachte und dann in den Frühstücksraum gehe, wo ich mit Leuten reden könnte, dann will ich keinen Mundgeruch haben und putze mir natürlich vorher schon die Zähne.
Naja, da könntest du dann aber auch einfach muffelig gucken, grummeln und dir erstmal einen Kaffee ziehen.
Ja, aber trotzdem, das mache ich trotzdem. Mhm. Wenn ich auswärts bin, putze ich mir grundsätzlich die Zähne in dem Moment, wo ich aus dem Bett falle. Mhm. Das mache ich so, das ist auch eine Angewohnheit.
Ich meine, dass das auch richtig wäre. Also ich meine mich daran zu, ich mache es vorher, aber ich frühstücke auch praktisch nie. Ich meine mich daran zu erinnern, gelesen zu haben, dass es sinnvoller ist, es vorher zu machen, wegen des Säurehaushaltes im Mund. Weil wenn man was isst, dann hat man mehr Säure im Mund. Wenn man dann die Zähne putzt, greift die Säure die Zähne leichter an oder so.
Ach so,
aber echt? Kann auch sein, dass das nicht stimmt. Wie gesagt, ich frühstücke nicht, darum putze ich quasi automatisch die Zähne, bevor ich was esse. Weil, ja. Ich überlege gerade, wir haben es im
Warum
Urlaub gemacht.
Warum frühstückst du denn nicht?
Ich habe keinen Hunger. Ich habe morgens keinen Hunger.
Ich habe auch keinen Hunger. Ich muss mich zwingen. Ich weiß, dass es gut für mich ist zu frühstücken, weil ich dann nämlich nicht Heißhunger entwickle.
Nee, ist bei mir genau andersrum. Exakt andersrum. Echt? Ja.
Ja. Krass. Weil ich kriege morgens auch nichts runter. Ich mache das wirklich höchst ungern, aber eine Schüssel Haferflocken, nicht Haferflocken, doch Haferflocken, das kriege ich gerade noch so und ich mache es echt gar nicht gern. Aber ich stopfe mich echt den ganzen Tag mit Scheiße voll, mit Kuchen, mit kalorienreichen Sachen, wenn ich am Morgen nicht gefrühstückt habe.
Ist bei mir exakt das Gegenteil.
Wenn du gefrühstückt hast, hast du danach Heißhunger?
Genau, wenn ich frühstücke, habe ich den ganzen Tag Hunger. Aber sobald ich angefangen habe zu essen, höre ich nicht mehr auf zu essen, könnte man fast sagen. Und ich habe, also ein normaler Tag ist, also ich bin ja so einer von diesen, ich bin ja eine Eule. Das heißt, ich schlafe in der Regel nach Mitternacht erst ein. Und wenn man mich lässt, wache ich irgendwann so zwischen ja, so 8.30 Uhr und 9.30 Uhr wieder auf. Wenn ich dann so, ich wache um 9 auf. So. Wenn ich um 9 aufwache, esse ich das erste Mal. Ja, wann habe ich dann Hunger? Ich kriege dann irgendwann Hunger und das ist meistens 13, 14, 15 Uhr teilweise. Und dann funktioniert das auch. Dann ist es auch nicht so, dass ich danach noch irgendwie Heißhunger auf Kuchen irgendwann kriegen würde oder Fettabendessen oder sonst wie. Aber wenn ich nach dem Aufstehen, ich war um 9 Uhr auf und spätestens um 10 habe ich was gefrühstückt, dann habe ich spätestens um 1 wieder Kohldampf und will was essen. Das kaskadiert dann so. Und am besten geht's mir, wenn ich nicht frühstücke. Ich habe auch ganz gerne einen leeren Magen. Also das ist irgendwie.
Ja, ich auch. Ich liebe leeren Magen. Das ist vor allem so geil zum Arbeiten. Ich kann mich eigentlich nur mit leerem Magen richtig gut konzentrieren und
voller Bauch moderiert nicht gern. Ja,
ja, genau.
Das habe ich schon häufiger gehört. Ja, aber also ja, ist jetzt nicht so, dass ich nicht trotz, ne, also wenn du einen leeren Magen hast, warum bist du denn so dick? Ja, weil wenn ich was reintue, dann ist es halt Scheiß. Dann ist, ja. Also, nee, stimmt auch nicht, ist halt kein Scheiß, aber viel Olivenöl ist halt geil, hat halt nur viel Energie.
So. Ja, das macht ja. Aber nichts.
Das macht nichts.
Nein, also diese guten Öle, die muss man
genau, das
wirklich.
Macht es, genau. Ich bin ja auch kein Alkoholiker, weil ich nur guten Riesling trinke. Charlotte, endlich mal ein Mädchen dabei, Verzeihung, eine Frau. Charlotte fragt, wie viel Macht haben LehrerInnen? Zu viel.
Oh, sehr viel Macht. Sehr viel Macht und zu viel. Da bin ich ganz ihrer Meinung. Nein, die hat ja gar nicht ihre Meinung gesagt. Das habe ich jetzt einfach unterstellt.
Achso, ich dachte, du siehst mich neuerdings. Hätte ja auch sein können.
Ich habe letztens erfahren, dass in bestimmten polnischen Familien die Eltern angesprochen werden mit diesem Pluralis Majestatis, oder wie das heißt.
Das ist in so Nazi-Familien sitzen, die sich
oder
auch und so.
Nee, Quatsch. Dieses, will Mutter noch eine Tasse Tee? Möchte der Papa vielleicht noch nach draußen? So in dieser.
Das hat dann eher so ein bisschen was, als würdest du mit einem reden, der plemplem ist, ne?
Ja, schon.
Na, möchte der Papa noch eine Tasse Tee?
Ja, aber weißt du, soll ich Monsieur noch einschenken? Das ist ja eigentlich so, das ist ja eigentlich so eine Bedienstetensprache.
Ja, so redet man mit seinen pubertierenden Kindern. Na, möchte Madame noch was essen?
Ja, ironisierend, natürlich. Ja, klar. Aber warte, jetzt zurück zur Frage. Die Frage war ja, ob Lehrer...
Wie viel Macht haben LehrerInnen?
Ja, zu viel.
Ja, sie haben viel zu viel Macht.
Also ich sag mal so, meine Beobachtung ist, ich kriege ja hin und wieder so Bücher, Jahresbücher von den Schulen und sehe da halt die Lehrkräfte aufgelistet und denke mir, mein Gott, das kann doch echt nicht sein, dass da nur so Allmann-Namen stehen. So lauter Sophie, Nadine, Christine, Gudrun, Philipp, Lukas.
Maximilian.
Also das sind halt die Lehrer.
Helferich.
Und da denke ich mir, ey, wo sind denn die Aisches? Wo sind die Mohammeds? Wo sind die, keine Ahnung, einfach Menschen, die Migrationshintergrund haben oder entsprechend, also migrantische Wurzeln, migrantische Geschichte, halt jemand, der mit Klassen umgehen kann, in denen der Migrantenanteil bei 80-90% liegt.
Ja, und selbst wenn es nur 30% sind, hast du trotzdem nicht 30% Migras in den Lehrerkollegien. Ja, ja, das ist
tragisch.
Absolut.
Ich merke überall, überall, wo ich bin, in Schulklassen, die wirklich mal eine Lehrerin mit Kopftuch haben oder so, das gibt's hier in Bayern, das sind die Kinder richtig auf Zack. Die fühlen sich ernst genommen, die fühlen sich wertgeschätzt, die haben die Chance, sich mit ihren eigenen Themen irgendwie zu beschäftigen, über Sachen zu diskutieren, die sie bewegen, so ihre Feste auch ein bisschen zu feiern in der Klasse. Da ist einfach so eine große Kultursensibilität da, wo ich denke, ja, cool, das ist super.
Ja.
Da kann Resonanz entstehen, ja. Aber wenn da so jemand ist, eben halt so dieser typisch Deutsche, und ich will jetzt wirklich nicht, also das ist jetzt, da kann ja wirklich niemand was dafür, ja. Yeah. Wenn das so ist, dann ist
so. Die hören uns im Zweifelsfall auch zu und sie hassen.
Ja, natürlich. Sie hören uns zu, sie hassen uns jetzt. Es ist nichts gegen euch persönlich, ihr Lieben.
Es ist kurz Exkurs. Das ist derselbe Vorwurf oder der gleiche Vorwurf, den man den Medien machen muss. In den Medien arbeiten auch überwiegend die Holgers.
Ja,
und
genau.
Sagen öffentlich, was Sache ist. Und
ja,
das ist
ja
auch viel zu viel Macht.
Ja,
und zwar genau
so,
wie es viel zu viel Macht in den Lehrerkollegien ist, wenn da nur die weißen Philips und Sophies arbeiten und eben nicht die Serdas und die Zeynabs. Und ich glaube, also ich wäre von alleine nicht drauf gekommen, das überhaupt mit Macht zu kategorisieren. Und es ist aber genau das.
Es ist Macht,
die da ausgeübt wird.
Genau das.
Ohne dass es
genau
irgendjemand wahrscheinlich wirklich merkt. Ich hätte es komplett anders verstanden, die Frage nach Macht im Lehrerkollegium. Ja.
Ja, und was ich absolut verachte, wirklich, ich mag das nicht. Ich weiß aber leider auch, dass das Problem ist, dass da kein Bewusstsein dafür herrscht, dass man Kinder in solchen Schulen total abwertet, dass man ständig über sie redet, so von wegen Bildungsfern und die können ja gar nichts und die kommen aus der Unterschicht und ach, mit denen, nee, Frau Tober, mit denen können sie nichts machen. Da ist Hopfen und Malz verloren.
Hopfen,
ja, und dann gehe ich in so eine Klasse rein und mache jede Menge mit denen und die haben Spaß und die können das und die haben ihre eigene Stimme, die haben ihre eigenen Stories, aber die kommen halt nicht raus, wenn du schon mit dieser Haltung da reingehst, ja, und sagst, ja, ihr könnt ja eh nichts und versucht's gar nicht erst.
Das Problem löst du an der Stelle ja nicht. Also selbst wenn du paritätisch zur Schülerschaft Migras im Lehrerkollegium hättest, würdest du das Problem an der Stelle überhaupt nicht lösen, weil du bist ja eigentlich schon an der Brennpunktschule. Das Problem löst du im Grunde nur, wenn du in die Dünkelschulen, die bayerischen Gymnasien, zwingen würdest, 50% Migras in die Lehrerkollegien, ansonsten gibt's jeden Tag Dresche.
Hey, ohne Scheiß, soll ich dir mal was sagen?
Wenn du das hättest, dann würden nämlich die Holgers und die Alexandras, die da zur Schule gehen, die würden auch schon mal einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen.
Exakt.
Die hätten selbst eine ganz andere Kultursensibilität und würden, also weißt du, ich glaube, also man löst das Problem nicht, indem man die Leute dahin schickt, wo die Leute schon sind.
Ja, du hast vollkommen
recht. Also weil die Migras in der Hauptschule, die wissen ganz genau, das ist scheiße. Ja, aber die ganzen Gymnasiasten, die sitzen da und haben noch nie eine Lehrerin mit Kopftuch gesehen.
Ja, genau. Ich kann dir sagen, ich hatte eine extrem unglückliche Schulzeit und ich war auf einem Gymnasium.
Ja.
Warum war diese Schulzeit extrem unglücklich? Weil ich auf 100 Kinder war vielleicht ein Kind mit Migrationshintergrund, wenn es hochkommt. Ich war die einzige Ausländerin weit und breit. Ich kann mich an einen Serben erinnern, der irgendwann gekommen ist, und an eine Türkin, die uns dann in der Oberstufe, die dazugekommen ist. Mhm. Aber davor gab es nur mich als die Polin und noch meine polnische Freundin eine Klasse drunter. Und das war's.
Naja,
ich war an dieser Schule zutiefst unglücklich, weil ich niemanden hatte, mit dem ich mich identifizieren konnte.
Mhm.
Und im Rückblick muss ich sagen, viel Leid wäre mir erspart geblieben, wenn mich meine Eltern einfach auf eine Realschule oder eine Gesamtschule gesteckt hätten. Denn da wären meine Entwicklungsmöglichkeiten, wie absurd das auch klingen mag, die wären einfach viel größer gewesen.
Zumindest emotional, die Entwicklungsmöglichkeiten. Aber das
definitiv
hätte immer noch nichts daran geändert, dass die Instanz, die in der Schule Macht ausübt, nämlich die Lehrerschaft, dass die immer noch keine Identifikationsfigur für dich gewesen wäre.
Das stimmt vermutlich. Also damals weniger als heute. Ja, also heute gibt's ja tatsächlich diese Lehrer. Die kann man ja tatsächlich in einigen Schulen kann man sie finden. Natürlich sind sie in der Minderheit.
Ja.
Aber ja, zu meiner Zeit gab's es gar nicht. Das war undenkbar. Und das war tatsächlich schlimm. Das war schlimm. Das auch mit ihrer Ignoranz jeden Tag konfrontiert zu werden. Also wenn dein Erdkundelehrer dir erstmal den neuesten Polenwitz erzählt und dann mit allen Kindern drüber ablacht und dich hämisch anguckt,
und
das
da
ist echt
wir,
nicht schön.
Und genau da kommen wir dahin, wo ich gesagt habe, die haben viel zu viel Macht. Diese Leute sind verbeamtet. Das darf nicht sein. Weil
das
nämlich
darf wirklich nicht sein.
Du kannst nichts gegen diesen Lehrer machen, wenn er Polenwitze erzählt. Er kann so viel Polenwitze erzählen, wie er will. Das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass er versetzt wird oder dass er nicht mehr befördert wird. Mhm. In jedem anderen normalen Unternehmen würde so jemand irgendwann gefeuert werden und der Chef würde sagen, wir entlassen sie, denn das Verhältnis ist zerrüttet. Und das könntest du, wenn genug Polenwitze erzählt worden sind, es genug Zeugen über diese Polenwitze gibt, könntest du das vor jedem Arbeitsgericht wunderbar begründen. Aber diesen Lehrer kriegst du nie wieder raus. Und das ist das Problem. Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland können sich benehmen wie die Axt im Wald und sie benehmen sich wie die Axt im Wald. Ich weiß, nicht alle. Aber die sich benehmen wie die Axt im Wald, die sind absolut geschützt, die können machen, was sie wollen, die können mit den Kindern umgehen, wie sie wollen, die können, die können machen, was sie wollen. Du kannst
genau,
denen nicht beikommen. Und das ist ein riesengroßes Problem und das ist eine Form von Korruption.
Ja.
Das ist eine Form von Korruption und Macht korrumpiert umso mehr. Das ist, das,
genau.
Das ist, und ich habe die größte Hochachtung vor Lehrerinnen und Lehrern, die sich genau von diesen Umständen nicht korrumpieren lassen und trotzdem anständig bleiben und versuchen, da das Beste zu machen und nicht irgendwie, also es gibt hier Grundschulen in Berlin, da arbeiten Lehrerinnen und Lehrer, wenn du da die Eltern erzählen hörst, du denkst wirklich, okay, das gab es in den 1970er Jahren bei der Bundeswehr,
ja,
so einen Umgangston. Ja, aber was willst du machen? Sind ja verbeamtet.
Genau, und das Problem ist, dass genau das, diese Aussicht, die falschen Leute anzieht. Weil wer wird denn meistens Lehrer? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das sind Leute, die Bock haben, viele Ferien zu haben, die einen Job wollen, den sie gut mit Familienleben vereinbaren können. Und die das auch geil finden mit der Bezahlung, mit der Verbeamtung und so weiter. Aber das sind nicht unbedingt die Leute, die wirklich mit einem gewissen Idealismus daran gehen, mit pädagogischer Eignung, mit einer Vorstellung darüber, was es bedeutet, in einer Beziehung zu Kindern zu stehen, auf die man Einfluss haben
doch,
kann.
Die gibt's, glaube ich, schon. Also ich kenne kaum Lehrerinnen
und natürlich.
Lehrer. Das gibt's schon.
Also doch, klar, natürlich gibt es idealistische Lehrerinnen und Lehrer. Die gibt es. Klar.
Und ich meine, der Beruf ist auch so unbeliebt, also auch so schlecht angesehen, merkst du ja gerade an uns. Ich glaube, da gehört schon sehr viel Idealismus dazu, den dann trotzdem zu wählen. Also.
Ja, aber das Übermaß, sehr viele, die ich kenne, sind nicht aus Überzeugung Lehrer geworden, sondern weil es irgendwie opportun war.
Ja, das gibt's. Also ich habe mehr Einblick in den Polizeiberuf und da ist es ähnlich.
Mhm.
Das ist opportun, Polizist oder Polizistin zu werden und dann so schnell wie möglich zu versuchen, von der Straße wegzukommen an einen Bürojob. Ja,
ja, ja. Ja.
Und die Macht, und das ist ja eigentlich das Nächste, die Macht, die Lehrerinnen und Lehrer haben, also sie haben, ich glaube, es ist die zweitmächtigste Entität im Leben von Kindern und Jugendlichen. Die mächtigste Entität dürften die Familien sein. Auch wenn man gerne so tut, als wären Familien nicht mächtig. Das stimmt halt nicht, sondern das, was am Abendbrottisch gesagt und nicht gesagt wird, das prägt, glaube ich, die Kinder noch viel stärker als das, was Lehrer und Lehrerinnen den Kindern sagen oder nicht sagen. Aber ich glaube, die kommen unmittelbar an zweiter Stelle. Also wenn irgendjemand in der Lage ist, positiv oder negativ auf die Gesellschaft der Zukunft zu wirken, dann ist das die Lehrerschaft.
Mhm.
So, das ist, man muss nur, wenn man sich jetzt, wir sind im August 2024, demnächst sind Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, die Nazis und die Neostalinisten, wir haben da bis zu 50% Zustimmung. Das ist ein Mangel an politischer Bildung, der dazu führt, dass solche Parteien so beliebt sind. Und diese politische Bildung können Lehrerinnen und Lehrer den Kindern in der Schule beibringen. Und dazu braucht man keinen Politikunterricht, sondern das kann man auch anders machen.
Mhm.
Das ist saumäßig anstrengend, garantiert. Vielleicht muss man sich auch ständig mit irgendwie einem Rektor auseinandersetzen, der konservativ ist und das darum gar nicht gut findet, dass man politische Bildung in die Leute reinbringt. Denn je politischer gebildet sie sind, desto größer die Gefahr, dass sie nicht mehr konservativ sind hinterher.
Ja.
Aber das ist möglich. Und so gesehen haben Lehrerinnen und Lehrer extrem viel Macht, nutzen sie aber nicht gut genug, nach meinem Dafürhalten, und nutzen sie auch zu oft aus. Gleichwohl weiß ich nichts über den Beruf des Lehrers. Vielleicht, ja. hört Thomas Brandt sich das an. Der ist ja Lehrer an der FOS in Bayern. Vielleicht will der was dazu sagen und vielleicht mache ich dann einfach mit ihm noch mal eine Sendung einzig und allein über diese eine Frage.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, es wird ja diesen Leuten wirklich nicht leicht gemacht an den Schulen.
Nein.
Also die Strukturen, so wie sie sind, die machen es einem teilweise auch unmöglich, guten Unterricht zu machen oder auch den Kindern die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie eigentlich bräuchten. Das darf man nicht auf die Individuen abwälzen.
Freund von mir ist Gymnasiallehrer in Nordrhein-Westfalen und zwar im Siegerland. Siegerland, klassische Region in Deutschland, wo die Evangelikalen ihre Kinder zu den Schulen schicken und wo die Leute vergleichsweise gut verdienen und darum immer Geld für einen Anwalt übrig haben. Was der erzählt hat, der ist noch nicht mehr in der Lage, irgendwie einem Kind, das eine 4 verdient hat, eine 4 zu geben, ohne das ausführlich zu begründen, und zwar so zu begründen, dass die Eltern hinterher vor Gericht keine 2 sich erklagen können. Das ist total absurd, muss das sein. Aber auch das ist jetzt wieder, oh Gott, ist über 10 Jahre her, dass ich mit dem darüber geredet habe. Ich weiß überhaupt nicht, ich habe den dann auch aus den Augen verloren. Und was vielleicht noch interessanter sein könnte, ist Charlotte selbst, die diese Frage gestellt hat. Denn Charlotte schreibt eingangs mit freundlichen Grüßen aus dem Referendariat.
Ach.
So, und wenn Charlotte nicht total den Föhn gekriegt hat, müsste sie eigentlich aus dem Referendariat längst raus sein und längst Lehrerin sein. Und Charlotte, falls du das hörst, erzähl doch mal.
Ja, melde dich doch mal.
Genau, wir haben hier eine Kommentarspalte oder schick eine Mail. Erzähl mal. Christian stellt eine sehr schöne Frage. Was wird uns Greta Thunberg in 30 Jahren sagen?
Keine Ahnung. Denk du dir was aus. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe gleich nach Hause.
Keine Lust mehr auf diesen Polit-Scheiß. Sie selbst wird uns überhaupt nichts mehr zu sagen haben, denn Greta Thunberg ist leider gerade ein bisschen abgeschmiert. Also wäre sie mal lieber bei dem Thema Klima geblieben, dann hätte man weiter auf sie hören können. Jetzt ist sie leider Gottes, hat sie sich als Antisemitin entpuppt. Zumindest sagen wir mal, sie hat sich antisemitisch geäußert. Ich habe nicht genug mit ihr geredet oder genug von ihr gelesen, um beurteilen zu können, ob sie wirklich eine Antisemitin ist oder ob sie einfach nur ein bisschen verblendet durch die Gegend läuft, sagen wir
mal. Ja, das tun also viele.
Ja, also eben, das ohne passiert. Das so, oh mein Gott, es geschieht so viel Ungerechtigkeit und die Juden sind schuld.
Ja.
Nein. Aber man darf halt nicht vergessen, sie mag halt schlau sein, sie mag gute Sachen gemacht haben mit ihren Klimastreiks, aber sie ist halt auch noch sehr, sehr jung. Das,
ja.
Ne, nach wie vor. So, das ist das. Also sie persönlich wird uns in 30 Jahren nichts mehr sagen, weil, also mir jedenfalls nicht, ich werde ihr nicht zuhören. Und was der Name Greta Thunberg in 30 Jahren für eine Bedeutung haben wird, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird so eine Figur sein, wo man sagt, ach guck, da hat das angefangen. Da war genau. Die letzte Chance. Da hätten wir mal lieber auf Greta Thunberg gehört, so ungefähr, werden wir das sagen. So Figuren gibt es mit Sicherheit auch in der, wen gab es denn vor 30 Jahren? Vor 30 Jahren war 1994. Nee,
1994
war vor 30 Jahren.
Da gab es Two Unlimited.
Da hätten wir mal lieber auf Two Unlimited gehört. Ja.
No Limits. Genau.
Tim kann es nicht lassen und fragt, was haltet ihr von dem Roman Sophies Welt?
Oh, Sophies Welt, das ist eine gute Frage, weil das eins dieser Bücher ist, die ich für komplett überbewertet halte.
Ich habe es nie gelesen.
Ich habe es auch.
Das ist
viel zu lange her, dass
Philosophie für Einsteiger ist das, oder?
Ja, Philosophie für Einsteiger, und es ist im Grunde so eine hanebüchene Rahmenhandlung, und in diese Rahmenhandlung eingebettet sind in Anführungsstrichen Briefe von so einem middle-aged man an eine Teenagerin, wo man sich echt fragt, geht's noch? Lolita lässt grüßen, kriegt die jetzt von so einem creepy Guy irgendwelche philosophischen Abhandlungen geschickt. Ja, egal. Nee, Quatsch. Das habe ich auch gar nicht gedacht beim Lesen. Aber das ist halt so ein Mädchen und die kriegt halt so Briefe von irgendeinem Onkel, ne? Und da stehen dann immer so Sachen drin über Kant, über Aristoteles, über Sartre, die ganz philosophischen Strömungen. Nur das Problem ist, dass die Rahmenhandlung und die Briefe nicht wirklich in so einem emotionalen Zusammenhang zueinander stehen. Mhm. Also die passen nicht zueinander. Und die Briefe, die sind auch nicht wirklich gut, sondern das sind wie aus so einer trockenen Einführung in die Philosophie rauskopiert und reingeklatscht.
Aber warum ist das denn dann so berühmt oder beliebt gewesen?
Ich glaube deswegen, weil das einer der ersten Versuche war, die Philosophie populär zu vermarkten. Ah, okay. Das war so quasi, was der Precht.
Ich wollte gerade sagen, eventuell wird das dann in 30 Jahren über Prechts Bücher so geredet, wie du jetzt gerade über so.
Nein, aber jetzt ernsthaft. Der ja, Precht hat doch dieses Buch geschrieben.
Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne?
Ja, genau. Und das war ja auch sehr populär philosophisch für jedermann. Eine Einführung in die Philosophie. Und das von dem Jostein Gaarder oder wie der ausgesprochen wird, Sophies Welt eben, das war der Hit Mitte, Ende der 90er Jahre. In einem Pseudoroman einfach philosophische Ideen didaktisch zu vermitteln. Und was ich halt nicht verstanden habe, ist, wer eigentlich die Zielgruppe für dieses Buch ist. Denn für Kinder ist es zu trocken und zu abstrakt. Und für Erwachsene wiederum ist es zu dumm. Also wenn du das als Erwachsener liest, dann denkst du dir eher, ja okay, ist das nicht eher ein Kinderbuch?
Aber ist es vielleicht für diejenigen Erwachsenen, die zwar den Namen Sartre schon mal gehört haben und vielleicht auch schon mal gehört haben, was Sartre wollte oder was er gemeint hat, aber die nie, ich habe es nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Buch für diejenigen Erwachsenen ist, die eine Antwort auf die Frage gesucht haben, was mache ich denn eigentlich mit all der Philosophie?
Ja, und das ist es
das
eben nicht. Das wäre
okay.
Schön.
Okay,
das hätte ich mir gewünscht. Ah. Ich bin ja totaler Fan von Alltagsphilosophie und von so praktischer
Ethik.
Philosophie.
Praktische Ethik, genau.
Ja praktische Ethik, nenn es, wie du es willst. Also einfach etwas, wo du sofort siehst, ah, das hat was mit meinem Leben zu tun, das hat etwas mit den existenziellen Fragen zu tun, die ich mir stelle und damit kann ich was anfangen. Das sind tatsächlich Sachen, das sind Werkzeuge, mit denen ich mich selber befragen kann. Mhm. Sowas hätte mir gefallen. Aber in Sophies Welt kam das nicht so rüber. Also ich hab, nachdem ich das gelesen habe, weiß ich noch, habe ich festgestellt, ich dachte, ich würde mich für Philosophie interessieren, aber eigentlich doch nicht. Jetzt bin ich totaler Philosophie-Fan, aber das Buch hat
ja,
mich
aber ist
nicht,
halt auch 30 Jahre, ja.
Ja, das, da hast du auch wieder recht. Vielleicht war ich auch einfach zu jung dafür.
Ja, würdest du dir die Mühe und dem Buch die Chance geben, es nochmal zu lesen?
Ich glaube, ich habe keinen Bock, weil es gibt genug tolle, interessante philosophische Werke, die ich gerne nochmal lesen würde oder die ich halt noch gar nicht gelesen habe. Und von denen ich weiß, dass sie gut sind. Ich weiß zum Beispiel, dass jedes einzelne Buch von Simone de Beauvoir Hammer ist. Ich freue mich auf all die Bücher von Sartre, die ich noch nicht gelesen habe. Aber das würde ich jetzt, nee, das würde ich jetzt tatsächlich, ich habe kein Interesse an dem Buch.
Ich frage das alle, denen ich unterstelle, dass sie mir sowas hätten raten können. Hast du mir zufälligerweise die Bücher von David Schalko empfohlen?
Nee.
Mist.
Ist das nicht so ein Krimi-Typ?
Ja, so nee, Thriller? Der hat auch so Filme gemacht, so Braunschlag und sowas, so österreichische morbide Geschichten. Also irgendwer hat mir David Schalko Schwere Knochen empfohlen. Ich weiß nicht mehr, wer es mir empfohlen hat.
Nee,
ich habe mir das
nicht.
Dann irgendwann gekauft und mit in Urlaub genommen, beziehungsweise hast du mir so ein E-Book gekauft und das lag halt auf meinem E-Book-Reader rum und im Urlaub habe ich gedacht, ach, was ist das denn eigentlich? Irgendwer hat es dir empfohlen, lies es doch mal. Und das war so unfassbar witzig, dass ich sofort ein zweites Buch von ihm geklickt habe und gelesen habe. Und das war auch wieder unfassbar witzig. Und ja, das ist halt witzig, aber mit
Schalko.
Witzig mit, wie nennt man das?
David denn? Schalko.
David Schalko, Schwere Knochen. Und das andere hieß Bad Dingens. Also das hat halt auch eine unterliegende Philosophie und ne, also eine Geschichte dahinter und so, und das ist
ja genau. Also doch, die Bücher sagen mir alle was. Also ich habe nichts gelesen, aber ich kenne die. Ich habe sie.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich da schallend, lachend, schenkelklopfend und so gesessen hätte, aber das hat einen unglaublichen Witz und es ist halt österreichischer Witz.
Ja, herrlich. Also österreichischer Witz ist immer gut.
Dann warst du das nicht, dann empfehle ich dir jetzt David Schall.
Ja, danke.
Oh, bitteschön. Das hat wirklich einen Heidenspaß gemacht. Ja.
Ja.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Mittelmäßig.
Oh. Muss
ich ganz ehrlich gestehen. Es geht mir nicht gut.
Oh.
Aber solche Phasen muss es ja auch mal geben. Allerdings muss ich sagen, dass mir die Rindheit jetzt tatsächlich ganz gut
getan hat. Ja, also mir geht's tatsächlich, mir auch. Also ich würde gerade sagen, mir geht's gerade richtig gut.
Ja, ne?
Ich habe richtig Laune viel zu lachen. Also ich habe richtig viel gelacht. Ich lache sowieso wieder seit einigen Tagen oder meinetwegen auch Wochen lache ich wieder. Ich habe sehr lange gar nicht gelacht. Das weiß ich, mir geht's richtig saugut gerade.
Ja, siehste mal.
Das Wetter ist toll. Ich bin ja so ein Freund von ja, 28
und
Grad.
Siehste, Scheiße labern hilft.
Scheiße labern hilft. Auch ein schöner Sendungstitel eigentlich.
Ja, aber du hattest doch schon die Elefelder Proteinshakes, genau.
Na denn, gehen wir jetzt nach Hause. Alexandra Tobor, vielen Dank.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.